Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Aber ich muss auch sagen, also wenn Songs schon so musikalisch gebaut sind, dass so eine, es muss nur irgendwie so diese eine Melodie sein.
Die, ja, es gibt diese, so Harmonienfolgen,
zu die einen eine so Harmoniefolge und so. Und da bricht bei mir der Damm,
naja,
einfach.
Naja.
Das, da reißt der Damm bei mir.
Nee, das kann ich nicht.
Da platzt mir die Fruchtblase.
1, 2, 3, 4. Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bokelberg-Erfahrung. Wunderbar, dass ihr alle dabei seid. Und ich habe heute mal wieder, es ist eigentlich Quatsch, wenn ich immer mal wieder sage, denn alle meine Gäste sind Wunschgäste von mir. Aber auch der Gast, den ich heute habe, ist ein sehr, sehr großer Wunschgast von mir gewesen. Denn er ist mein absoluter Lieblings-YouTuber. Ich verbringe Nachmittage, Abende, Tage, Stunden, Wochen, damit mir seine Videos auf YouTube anzugucken. Voller Faszination, weil er Dinge tut, die ich auch gerne können würde. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass er heute hier ist. Er ist Webvideoproduzent, er ist Stimmenimitator, Regisseur, Musiker, Musikproduzent, Moderator, Comedian und ganz viele ModeratorInnen vor mir haben das auch so aufgezählt und haben immer vergessen zu sagen, Sprecher. Und jedes Mal hat er sie berichtigt und gesagt, ich bin aber auch Sprecher, nämlich Synchronsprecher und auch Sprechersprecher. Ich weiß gar nicht, wie man Sprecher nennt, die keinen Synchronsprechen, Sprecher einfach.
Sprecher.
Ja. Es gibt ja auch Sprecher für so Werbespots oder so, die einfach so Texte sprechen. Kein Synchron.
Das sind Sprecher.
Sprecher. Ja. Er ist Synchronsprecher und Sprecher. Herzlich willkommen, Marty Fischer.
Ja, hallo. Danke, Nils. Danke. Bitte hören Sie nicht auf zu klatschen. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es gefällt mir jetzt schon sehr gut.
Ne, ich freue mich wirklich sehr, sehr. Und das ist wirklich nicht.
Und ich bedanke mich auch über diese hervorragende Anmoderation, beziehungsweise auch schon eigentlich fast Lobgesang. Das
ja.
Ist, erlebe ich selten.
Es ist aber auch wirklich nicht übertrieben. Es ist wirklich.
Nein, das stimmt nicht. Also ich habe jetzt wahrscheinlich so mit diesem Gag so 1000 KollegInnen in die Pfanne gehauen, weil die natürlich auch. Nein, weil die natürlich auch das immer aufzählen und dann so ein Tausendsasser und so. Und ich denke mir so, ja, ich weiß, aber das ist ja auch mal gut. Aber nein, Schluss der falschen Bescheidenheit. Ich bin einfach eine geile Sau. So.
Es hat auch gar nicht so viel mit Bescheidenheit
zu tun. Nein,
vielen Dank. Das zeugt ja eher von so einem gar nicht so richtig wissen wollen, was man machen will. Das ist ja,
eben, also,
das ist ja so was, was uns alle irgendwie so verbindet, dass man so ein bisschen so überall so sein, so reindippt und so probiert,
ja,
und guckt,
voll,
ob einem das gefällt oder nicht. Oder man was damit anfangen kann, sozusagen.
Mhm. Ja, bei mir war also ganz klar am Anfang schon, der Junge ist bekloppt. Der muss.
Ist das so?
Ja, volle Kanne. Also ich habe selbst.
Wir können das mal kurz. Also du kommst ja aus Salzgitter, ne? Du bist ja in
das
Salzgitter,
stimmt,
aufgewachsen. Und das ist ja, das ist Niedersachsen. Das ist irgendwie so eingeklemmt zwischen Hannover, Braunschweig. Was ist da, Hildesheim oder so?
Ja, Hildesheim, Wolfenbüttel, aber auch. Und viele wissen das aber gar nicht, ne? Aber die saufen's. Der Jägermeister kommt aus Wolfenbüttel, einer winzig kleinen Stadt. Aber
man muss auch sagen, die ganze Stadt lebt von Jägermeister.
So.
Ja. Dem gehört so die ganze Stadt.
Die Stadt kann da gar nichts für, dass das Getränk so populär ist, aber es trägt sich halt irgendwie.
Ja, und das ist so, und das ist ja, ich meine, wenn man da schon als Jugendlicher irgendwie Sachen kann oder so, dann da fällt man ja schnell auf, würde ich sagen, in so einer Stadt.
Absolut.
Wie Salzgitter.
Es ist aber,
muss auch einen Flugmodus schalten.
Ich bin,
ne?
Ja, nicht für die Fall. Also mein Handy macht kein Geräusch, es summt nicht, es tönt nicht, aber das kann ja trotzdem sein, dass dieses berühmte
Interferenzen
dann irgendwann zwischendurch kommt und man fragt sich so, muss das eigentlich immer noch sein, nach so vielen Jahren, die der Typ irgendwie in den Medien ist? Ja, wir sind ja ein paar Mal umgezogen. Das lag daran, dass meine Mutter irgendwelche Kerle kennengelernt hat. Nein, das soll gar nicht so despektierlich klingen. Also,
aber immer in
wir
Salzgitter,
sind, wir
oder
sind
was?
Dann, nein, wir sind von Salzgitter einmal zuerst nach Bad Homburg vor der Höhe.
Naja.
So heißt es ja vollständig, es ist ja einfach Bad Homburg am Taunus in der Nähe von Frankfurt am Main. Und dann nach Bremen gezogen und dann wieder zurück nach Salzgitter.
Wirklich, da will man wieder zurück?
Naja, es war dann leider finanziell nicht anders möglich.
Ja.
Ja, das war, da gab es dann eine unschöne Trennung meiner Eltern damals und das, ja, bedingte dann irgendwann halt dann, der buchstäbliche Rückzug.
Ja. Ja.
Aber
na
gut,
ja, ich mein, also Salzgitter ist jetzt, ich will es auch nicht so drauf rumreiten, weil.
Nein, aber Salzgitter, das weiß kaum jemand, hatte schon in den in den 80ern mit Braunschweig zusammen, also als so NDW-mäßig, also musikalisch auf jeden Fall, ist Salzgitter mega die Hochburg gewesen. Also unter anderem, abgesehen von Hamburg und was weiß ich, wo jetzt hier Udo Lindenberg und Konsortium ihr Unwesen trieben oder hier die Humpe-Schwestern, glaube ich, aus dem Pott oder so.
Nee, ja, aus Hagen.
Aus Hagen, ja,
das ist
ja
nicht Pott. Extra breit herkam.
Genau. Und in Salzgitter gab es zum Beispiel dann die Band Fee. Oder Holde Fee, glaube ich, zuerst.
Ah, Fee, ja, stimmt, ich erinnere mich.
Fee
war auch geil.
Ich
bin gerade so. Weiß aber nicht mehr, was der Hit war.
Die mit Schweine im Weltraum?
Ja, das kann gut sein.
Oder sowas, ja, genau. Und das war nämlich, und ich kenne nämlich auch noch den Drummer von denen und den Keyboarder.
Warte mal, ich glaube, ich habe hier sogar ein Album von Fee. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz ans Plattenregal. Du musst kurz.
Ja, geil. Und wenn da gleich Reinhard Lewitzki oder Rally Lewitzki und Lothar Brandes draufsteht, dann weißt du, das sind die Salzgitteraner Urgesteine. So, während Herr Bokelberg da gerade in seinen Platten rumwühlt, kann ich in dieses Zimmer, wo er gerade reinging, reingucken. Das ist ja, also man muss sagen, der Mann ist belesen und bespielt. Ja, Notaufnahme, genau.
So, bist du bescheuert? Das Album Notaufnahme von Fee in meinem Plattenregal.
Ja, genau. Und da steht, da müsste ja irgendwo, ich habe gerade die Platte umgedreht und blicke in diesem Moment aufs Backcover. Und da ist er nämlich. Da steht Reinhard Lewitzki Schlagzeug. Das ist er.
Oh ja.
Genannt Rally. Der coolste Rally Lewitzki und Lothar Brandes. Warte, ich muss kurz gucken. Steht genau hinter ihm. Wow, wie die damals aussahen, Alter.
Ja, die sahen super aus.
Da hier. Das ist auch Fips genannt. Und Rally. Und die beiden, ich weiß gar nicht, wie heißen die anderen? Die waren nämlich Andreas Becker, Thomas Rußdorfer, Gerhard Reulicke und Marlies Borcherding. Die kenne ich nicht. Ich kenne nur Lothar und Reinhard sozusagen. Ja. Der Typ ist dann irgendwann zum Leiter des Kulturamtes in Salzgitter geworden. Ja, ja. Also Rally Lewitzki. Schöne Grüße an dieser Stelle. Sollte das jemand aus Salzgitter hören, richtet doch bitte Rally schöne Grüße aus von
unbedingt,
mir. Und Fips auch. Aber der wohnt in Hamburg. So, und Rally hat dann natürlich auch die Füße nicht stillhalten können und hat irgendwann auf Basis der Idee von jemand anderem, glaube ich, den Jazz- und Rock-Workshop Salzgitter ins Leben gerufen. Und den gibt es seit den 80ern, glaube ich, oder seit Mitte der 90er, ich bin mir nicht so sicher. Aber schon ewig, also mindestens 30 Jahre, dann also seit später 80er, würde ich mal jetzt denken. Und da war dann auch er, glaube ich, am Anfang als nicht nur Organisator, sondern auch als Schlagzeugdozent und hier Lothar Brandes als Keyboarddozent. Und ich habe sogar mal bei ihm so eine Unterrichtseinheit, dann so ist es immer so 4 Tage Anfang der Sommerferien in Niedersachsen. So, bla bla bla. Und ja, ich habe gerade bla 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 gesagt, das macht man nicht. Aber auch in Braunschweig, um jetzt mal diesen irrsinnigen Bogen wieder, diese Klammer zuzumachen, in Braunschweig gab es ja dann auch Jazzkantine.
Ja, Braunschweig ist ja für den 90er, für den deutschen 90er-Rap eine Hochburg. Jazzkantine, Cappuccino.
Cappuccino, genau, Phase der hat 5, ja weiter bei der Jazzkantine.
Naja, genau, Phase 5 mit Alexei, MC René, alles Braunschweig.
Mhm. Und ich meine sogar irgendwie Moose T war ja, glaube ich, auch irgendwie aus der Ecke.
Und Aki Boss ist, glaube ich, auch aus Braunschweig.
Ja, doch, oder? Ja, ja. Spinn ich jetzt?
Ja, der war ja zuletzt hier, der hat das alles um die Lütte
erzählt. Ja, siehst du, genau. Ja.
Und dann also eine Hochburg für deutschen
also
Pop.
Also ich sage mal so, da wo man es am wenigsten erwartet, da blühen die Blumen am schönsten.
aber wie ist das ohne Dialekt aufzuwachsen?
Ja, vorteilhaft. Man muss nicht so viel dazulernen, also man hat schon eigentlich alles parat. Wobei auch da gibt es Dialekt, also in Braunschweig, Braunschweig. Da gibt es ja Braunschweig. Das Ei wird zum A zusammengezogen und das A in so Wörtern wie Straße wird das A zum
Ei.
Zum Straße. Das könnte man denken, Herr Buckelberg, aber es wird das A zum sogenannten klaren A. Es gibt auch einen Wikipedia-Artikel zum Braunschweiger Platt.
Okay.
Und da wird das A zum sogenannten klaren A. Und das klingt total beschissen. Und bei Wikipedia steht 1:1. Es changiert klanglich zwischen A, Ä, O und Ö. Und du fragst dich so, und wo zwischen also, noch? Also, zwischen Castrop Rauxel und. Quasi, ja, es ist ein Ö.
Ist er so Sächsisch?
Ja, es kommt auch da vor.
Ist ja auch Niedersachsen, also ist ja auch sehr.
Genau, es hat klanglich irgendwas miteinander zu tun, ja. Und dann hast du das zum Beispiel in der, wie war das? Ich bin bei Neuenwürgen in der Versäuernstraße ein über den Morgen gefahren. So. Das wäre zum Beispiel so Braunschweig. Und das ist so ein bisschen ähnlich mit dem Hannöversch, was man ja bei Gerhard Schröder auch hört.
Ja.
Wo man immer sagt,
du kannst wahrscheinlich besser
Minister, ja, lassen Sie uns das nochmal angehen. Nicht? Also mal abgesehen von seinem persönlichen Ideolekt, ist ja der Dialekt bzw. Regiolekt, ist da ganz typisch so das, also was man bei Gerhard Schröder so gehört hat, eine Flösche. Das ist ja nicht Flasche, sondern Flösche.
Ja, verstehe.
So. Und das ist das Hannöversch, wo man ja immer sagt, Hannover hat keinen Dialekt, doch hat's wohl.
Ja, aber wirklich kaum, aber Salzgitter, kaum spürbar.
Salzgitter nicht. Es gibt übrigens neben mir auch noch natürlich viele andere berühmte Salzgitteraner. Mir fällt jetzt leider keine Frau ein, aber es wird sie geben. Davon abgesehen, Mehmet Kurtulus.
Ah, der ist auch aus Salzgitter.
Der ist auch aus Salzgitter. The Art of Mouth, dieses Beatbox-Comedy-Duo aus den 90ern.
Ja.
Also ich meine hier natürlich, wir hatten sie gerade, Marlies Borcherding, also jetzt wollen wir mal nicht unverschämt werden.
Und voll,
komm, hier der Elvis-Imitator, der mal in der Müller-Dings, darf ich Markennamen nennen?
Ja, du darfst sagen, was du willst.
Alles klar, in dieser Knick-Joghurt-Werbung, der Elvis, das war Martin Möbius, auch aus Salzgitter.
Okay, das ist eine sehr spezielle Form von Prominenz.
Ja, natürlich. ich weiß, aber der YouTuber Hand of Blood, Max Knabe, kommt auch aus Salzgitter, beziehungsweise ist in Salzgitter-Bad geboren worden, im Elisabeth-Krankenhaus, genau wie ich und genau wie der berühmte Synchronsprecher Björn Schaller, der kommt auch aus Salzgitter.
Ja.
Der hat zum Beispiel in der Trickserie Typisch Andy hat er diesen Musch, diesen Pizzalieferanten gesprochen. Und Tim Pomorin, der macht bei Tommy Krappweiß die Puppen. Der,
okay,
der baut Bernd das Brot.
Ja.
Tim Pomorin.
Und Volker Baumgart, der Erfinder von Laura's Stern.
Nee.
Ja.
Laura's Stern.
Ja.
Der alte Arsch.
Der war dann da irgendwie auch Dozent an der Uni und der hat das erfunden. Und der war wohl so ein bisschen hippie-mäßig unterwegs. Der ist vor so durch Indien gereist und so.
Ach was.
In den 80ern.
Und dann kam der auf Laura's Stern.
Und dann kam er auf Laura's Stern. Und er hat da irgendwie 5 Millionen von verkauft.
Ja, in Indien gibt es interessante Drogen.
Ja.
der Sound-Ingenieur Harry Baumgartner, der zum Beispiel... wie hieß sie denn jetzt nochmal? Janett Biedermann live auch gemischt hat zum Beispiel und auch im Studio.
Okay, ja, also jetzt sind wir aber wirklich, jetzt wird der Prominenzbegriff sehr gedehnt.
Salzgitter ist, nee, komm, also das, wer kann
der
schon
von sich... Der Live-Mischer von Janett Biedermann?
Das ja, ist, wer kann das von sich behaupten?
Ja, nicht viele.
Hans Eichel zum Beispiel kann das nicht.
Nee, das stimmt.
Hä?
Aber du hast ja sehr früh angefangen mit so Stimmimitationen. Wir haben es jetzt auch gerade eben schon gehört, dass du das natürlich auch, dass du das ja sogar sehr theoretisierst, also dass du es sehr analytisch angehst, Stimmimitationen, indem du sozusagen die Dialekte und die eigene Sprachfärbung aufschlüsselst in so verschiedene Fachbegriffe und so.
Mhm.
Als ich so dann deinen YouTube-Kanal für mich entdeckt habe und da so ein bisschen rumgesurft habe und mir auch das allererste Video angeguckt, wo du ja auch so Stimmimitationen irgendwie mit 17 oder so gemacht hast. Und
da war ich 19, ja. Aber es waren 18 Stimmen. Das ist ein bisschen verwirrt, ich weiß schon.
Ja, das stimmt. Okay, ich habe dann noch einen abgezogen, weil ich bin ja 17 gelandet. Aber das ist ja etwas... Ich
setze die Reihe logisch fort.
Also, ich habe aber mal gelesen, glaube ich, dass du mit 14 schon so mit so Imitationen angefangen hast.
Das stimmt. Ich habe, weil meine Mutter eine, ich glaube, mit 4 Stunden Material und Bonusmaterial zugekleisterte Bulli-Parade-DVD zu Hause hatte. Und da gab es ja diesen, wie hießen sie denn, die Kastagnetten, wo sie so in den Blues Brothers Outfits zu dritt stehen.
An Rücken stehen.
Und sich dann immer so die Bälle zuspielen.
Ja.
Immer so ganz, ganz schnell dann irgendwie auf so Schlagworte, die am Ende oder in der Mitte des Satzes vorkommen, den nächsten Satz bauen. Und dann hat irgendwann Bulli gesagt, keine Ahnung, was da vorkam, irgendwas, eine Tante aus Flandern oder so. Und dann sagt Bulli, ich habe Lust zu wandern. Verlässt das Bild und Bastian Pastewka als Ottmar Zittlau betritt das Bild. Und du denkst so, was ist denn jetzt los? Und dann so, ja, hallo, la. Na, was läuft? Und dann so diese ganze Zirkus, das fand ich so affengeil. Und das war wirklich, ich glaube, die erste Figur, die ich aktiv so, dass ich es gemerkt habe, ich mache gerade wen nach.
Ja.
Da habe ich gemerkt, das fand ich so witzig, dass ich den dann imitiert habe. Und das stimmt gar nicht, fällt mir gerade auf, denn davor. Es gab,
ich bin dieser Lüge aufgesessen.
Ja, habe ich
jetzt geglaubt.
Hab ich dich hinter das Licht geführt, Bokelberg. Lilo und Stitch, da habe ich den Stitch nachgemacht.
Ja. Ohana heißt Familie.
Genau.
Und Familie heißt das alle zusammenhalten.
Oder so. Was ja eigentlich auch klingt wie so dieser Murloc aus der World of Warcraft-Reihe. Ja. Das sind diese Viecher, die aussehen wie eine Mischung aus, wie heißt das, Feuerfisch, ja, und ja, irgendwie so Amphibio, bla, ja. Egal. Und das war eigentlich schon mein Leben lang, habe ich Sachen, also auch eigentlich interessant, ne? Kinder lernen ja am besten durch direktes Nachmachen.
Ja.
Und ich glaube, dadurch, dass ich mein Leben lang Stimmen, Geräusche und alles Mögliche nachmache oder diese, wenn ich Musik höre, dann will ich das nachspielen, das ist auch dieses Raushören, dieses ständige Kreativsein, das Gehirn auf Trab halten. Ich glaube, damit bewahrt man sich das innere Kind, fiel mir gerade auf. Weißt du, also weil das ja dieses Kindliche alles nachmachen,
na klar,
kann das sein? Also
weiß ich nicht.
Fiel mir nur gerade so ein.
Die Frage ist ja, wie wichtig ist es dir, das innere Kind zu bewahren oder irgendwie?
Das ist das Allerwichtigste. Also wenn man das nicht macht, glaube ich, dann endet man da, wo der russische Präsident jetzt ist.
Aber das scheint mir auch sehr von so einem inneren Kind getrieben. So, nein, das gehört mir jetzt.
Ja, das ist aber, ich glaube, das ist eher sehr pubertär.
Ja.
Wo man das Kind so verlässt.
Ja.
Und dann versucht so den Erwachsenen noch mehr nachzueifern. Aber als Kind hast du ja irgendwie so, da bist du so, also mal abgesehen natürlich von den Gefühlsausbrüchen, aber die Kreativität ist ja, wenn sie denn gefördert wird, so hoch, dass du eigentlich fast spielerisch Probleme löst.
Ja.
Ne, der Affe kommt ins Loch vor dem Affen, das Nilpferd kommt auch ins Loch vom Affen, egal. Ja. Passt schon irgendwie. Oder wenn jetzt ich, ja, es gab letztens was ich gehört habe, wo ich dachte so, ja, ey, ganz genau, ich komme gerade nicht mehr drauf. Ich glaube, das war bei dem Kollegen Schulz in Fest und Flauschig, der hat irgendwas zum Kindlichsein gesagt. Aber er selbst ist ja auch irgendwie so in dieser, der ist auch manchmal, also hat so eine sehr kindliche Attitüde.
Naja, das stimmt.
Und das finde ich auch bei ihm extrem sympathisch.
Ich finde das interessant, weil das ein Thema ist, das bei dir immer irgendwie auf die eine oder andere Art immer auftaucht, finde ich. Das scheint dir irgendwie wichtig zu sein, weil du moderierst ja auch am Kika Formate.
Überraschenderweise.
Und hast da auch Preise für bekommen und also vor allem Preise, die so auf das Edukative abzielen von den Dingen, die du tust und so. Du hast auch in Interviews erzählt, irgendwie, du findest nichts wichtiger, als dass Kinder kreativ gefördert werden und dass sie musikalisch gefördert werden, weil du glaubst, dass das Kindern total hilft und so. Also es scheint schon irgendwie ein Thema zu sein, das dir sehr am Herzen liegt.
Ja, total. Und mir fiel gerade auf, während du das erzählt hast, dass ich, als ich so mitten in meinen 20ern war, was so klingt, als wäre ich 70 Jahre alt, aber ich hab da schon dann irgendwie so, ne, die biologische Uhr meldet sich dann.
Klar,
und sagt
natürlich.
So, ich...
Gerade bei Männern ist das ja, geht das ja ganz
könnten,
schnell vorbei.
Wir könnten jetzt Vater werden. Hör mal, wie wäre denn mal? Und dann habe ich... Also gedacht, ja geil, wenn ich ein Kind habe, ich will dem alles beibringen, was es wissen muss über diese Welt, über das Probleme meistern oder beziehungsweise, was heißt Probleme, ist das eigentlich? Ich bin ja auch so ein unbelehrbarer Optimist und bin ein sehr positiver Mensch. Deswegen Probleme meistern, eigentlich so Lösungen finden. Also ich bin auch jemand, der nicht sagt, ich suche nach was, sondern ich finde was, weil die Suche ist ja oft... sehr beschwerlich. Man könnte jetzt denken, ich umschiffe das Problem an sich, aber nein, ich gehe einfach mit dem Flow, ich lasse mich treiben und es wird sich schon irgendwas ergeben. Das ist auch so eine Philosophie, die ich seit immer eigentlich schon so fahre, aber die ich erst seit, oder sagen wir mal, vor circa 7, 8 Jahren so wirklich begriffen habe, dass das so mein Ding ist, dass ich mit dem Flow gehe, dass sich schon was ergeben wird, dass ich so die positive Energie aussende ins Universum und dass dann was anderes Positives in Form von, keine Ahnung, Freunden, Partnerschaft, Lebenspartnerschaft, also irgendwie so oder auch Geld so auf mich zurückkommt.
Aber
also, ja, versuch jetzt die Kurve zu kriegen.
Ich würde erstmal noch da bleiben.
Ja, gerne.
Bedeutet das, ich meine, wenn du sagst, ich gehe mit dem Flow und ich glaube daran, wenn ich da positiv rangehe, das ist ja, kann ja unter Umständen auch eine Art Vermeidungsstrategie sein.
Ja, aber sie funktioniert sehr gut. Also man hat jetzt nicht das, also,
aber, also
ich verschließe mich jetzt nicht vor so Bürokrates, so, ja, ne? Oder vor ich weiß, ich muss irgendwas selber organisieren oder so und es fällt mir schon zu. Nein, es ist natürlich auch eine Menge harter Arbeit. Also gerade in dem unsrigen medialen Job, das ist eine Sache, die meisten Leute, die denken so, ja, euch fliegt das Geld ja nur zu. Das ist ja eine Unverschämtheit, ihr macht ja nichts. Nein, wir machen im Gegenteil sehr, sehr viel. Es ist so ein bisschen wie in dem Song von Dire Straits, Money for Nothing and Chicks for Free. Aber so ist es ja nicht. Und wer einmal in diesem Job reingeguckt hat und gesehen hat, was man, dass man ja auch, also es ist auch nur ein Job. Also wenn man es mal runterbricht, ist es auch nur ein Job. Ja. Also auch als Musiker, als Unterhalter, als Moderator, man arbeitet auch anders, aber auch.
Naja, klar.
So. Und deswegen umschiffen tue ich so Probleme. Oder was heißt Problem ist, war ich schon wieder da. Nee, ich wollte eigentlich sagen, diese Umstände, sage ich mal, die das Leben so bringt, die sind halt mit dabei. Aber wenn man alles so positiv versucht zu nehmen, wie es geht für einen selbst, oder aus allem versucht, das Positive rauszuziehen, dann ist das alles plötzlich gar nicht mehr so schlimm.
Man muss da, glaube ich, auch immer so quasi als Disclaimer dazu sagen, dass eine positive Grundeinstellung zum Leben oder auch der Glaube an eine positive Grundeinstellung im Leben nicht bedeutet, dass man naiv ist. Dass die Leute, die es nicht haben, verwechseln das sehr oft und denken, ja, klar und so, Regenbogenland und so. So ist es ja auch nicht, aber man kann ja trotzdem versuchen, den Dingen immer oder in den meisten Fällen gute Seiten abzugewinnen.
Ja, genau, als wenn man so im privaten Leben so wie Helge Schneider auf der Bühne ist, so ungefähr. Nee, das ist ja, das geht ja auch gar nicht. Du würdest ja sofort irgendwie an der Last aller Anforderungen und aller, weiß ich nicht, was da so kommt, du wirst ja zusammenbrechen drunter. Ja. Das würde ja gar nicht gehen. Du müsstest dich ja sofort einweisen lassen.
Glaubst du, dass das Musiker-Dasein und bei dir ja vor allem das Profi-Musiker-Dasein, dass man als Musiker Skills erlernt, die einem beim Problemlösen helfen, weil ich glaube, dass Musik machen und vor allem auch auf diesem Level, wie du es machst, ja zu einem gewissen Teil auch sehr analytisch ist. Und es geht ja jetzt nicht nur darum, dass du den ganzen Tag wartest, dass dich die Muse küsst und dann hast du plötzlich den Hit und dann ist alles anders, sondern du arbeitest ja sehr daran, auch Musik zu verstehen und Musik zu begreifen, auch Musik zu erklären in deinen Videos und machst das ja auf einem sehr hohen analytischen Grad. Und glaubst du, dass das Skills sind, die dir quasi auch bei vielen anderen Dingen helfen? Weil zum Beispiel mein Bruder, der ist Programmierer, der hat Programmierer gelernt, ist auch ein fantastischer Musiker und hat auch, aber immer auch so sein ganzes Leben irgendwie super im Griff. Mhm. Und das liegt, glaube ich, daran, dass der viele Dinge sehr analytisch begreift.
Ah, okay, ja, also du meinst, er ist ein eher rational denkender Mensch, weil er diese Programmiererei so innehat.
Ja, der kann das, was der im Programmieren oder auch beim Musikmachen eben an analytischen Parts hat, kann der so als Skill transferieren in das Bewältigen von normalen Lebensaufgaben.
Sowas wünsche ich mir manchmal, dass ich das könnte. Ich habe aber auch durch den Jazz-Rock-Workshop in Salzgitter und das Beobachten der Dozenten da, habe ich gelernt, dass man eigentlich immer cool bleiben darf. Also egal was ist. Und wenn du zum 100. Mal irgendeinem Schüler oder einer Schülerin dann da erklärst, wie die Armhaltung jetzt ist und die Fingerhaltung und die Technik und das Zupfen und die Melodie und der Rhythmus von, weiß nicht, Bassspielen oder was, dass du da dem entsprechenden Gegenüber nicht das Gefühl gibst, als wäre es zum Verzweifeln, weil der Person ja nichts beizubringen wäre, weil das würde ja sowieso nichts werden. Guck mal, wir sitzen jetzt hier schon so lange und sowas. Das ist völliger Quatsch. Und wer als Lehrer das macht, ist kein guter Lehrer.
Ja.
Und ich habe erst vorgestern, das ist falsch, ich war am Sonntag, da hat mich mein Freund Gniechel, der Musical spielt, der hat mich eingeladen, der macht nämlich beim Theater Lichtermeer die machen mehrere Shows und eine davon ist Der kleine Drache Kokosnuss. Da gab es ja auch nochmal einen Kinofilm, glaube ich, 2014.
Ist auch so ein Kinderbuch, so ein ganz bekanntes.
Genau, und das ist also, ich war mir gar nicht bewusst, wie populär das ist. Also der Admiralspalast war knackvoll. Und da gab es nämlich ganz am Anfang eine Szene, wenn der kleine Drache Kokosnuss nämlich seine Flugprüfung hat, ist nämlich ein Flugdrache und der traut sich immer nicht zu fliegen. Und diese Prüferin kackt den total zusammen und sagt, das wird nie was mit dir, du wirst nie fliegen, das ist ja wirklich Zeitverschwendung und sowas. Und mir kamen die Tränen, weil ich dachte, du kannst doch so nicht mit dem Kind reden. Ja. Da schließt sich wieder der Kreis, warum ich so diesen, ja, weiß ich nicht, irgendwie so diese positive Grundeinstellung, diesen, sagen wir mal jetzt in Anführungszeichen, Lehrauftrag habe, ja. Und so, also, dass es Kindern also möglichst Gold gehen soll und dass sie alles ausprobieren dürfen, was sie wollen, um nämlich das rauszufinden, was sie am besten können und damit nämlich dann später und möglichst auch in der Schule eventuell gefördert werden und dann ganz am Ende ihres Lebens, wollte ich gerade sagen, also wenn sie dann ins Berufsleben eintauchen, nämlich genau mit dem, was sie so besonders gut können, was so gefördert ist, nämlich glücklich werden im Leben mit dieser Arbeit, die sie besonders gut können.
Ja.
Jetzt habe ich sehr viele Dinge wiederholend gesagt, aber es stimmt.
Alles gut? Ja.
So.
Aber da sind wir...
Also habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ja, aber.
Ob du glaubst, dass du durch die Arbeit an der Musik irgendwie so ein stimmt, Skillset
genau.
hast. Dass,
ja, und genau eben durch dieses Coolbleiben und nicht so das zu erwarten, dass man das ganz schnell hinkriegt, ja. Irgendetwas. Obwohl ich die Cholerik von meinem Opa so ein bisschen geerbt habe, aber ich bemühe mich dann selber auch so, das cool, die Coolness zu bewahren und nicht zum Beispiel jetzt kommt, weiß ich nicht, ich bin beim Schwarzfahren erwischt worden und dann kommt irgendwas zu Hause und halt so und dann direkt ja. auszuticken, sondern so, ja mein Gott, ist halt so. Merkst du dir fürs nächste Mal, holst du dir vorher ein Ticket zu. Und aber dieses, das klingt jetzt wahrscheinlich so total banal oder sowas als Beispiel, aber es ist tatsächlich so, dass dieser, überhaupt, also wenn du dir so Musiker, die also als Beispiel Victor Wooten.
Ja.
Ist so ein ganz, ganz großartiger Fusion- und World-Music-Bassist. Also ist einfach toller Bassist. So.
Ja, ja.
Der erzählt dann irgendwie vom Leben und so erzählt dir so Weisheiten und hat so dabei eine unglaubliche Ruhe und strahlt so eine tibetanische Weisheit dabei aus, dass du denkst, so geil, ich will genauso sein.
Ja.
Und das haben die meisten Musiker, die sich mit ihrem Instrument so jahrelang und mit ihrer Kunst so beschäftigt haben, die haben einfach diese Ruhe.
Ja.
Und die ist halt so.
Da willst du auch hin.
Ja, auf jeden Fall. Und dieses vom Leben zu lernen und eben so mit dem Flow zu gehen und nicht auf Teufel komm raus irgendwas erzwingen zu wollen, was sowieso nicht in der eigenen Macht liegt. Das ist ja auch so zum Beispiel, wenn du im Stau stehst und du hast es eilig und dann stresst du dich innerlich so, du bringst dich so in Rage, weil du ja, also und diese Machtlosigkeit, die dann auch noch kommt, das versetzt einen ja so in teuflisch toxischen Stress und dann einfach zu sagen so, ja, geht halt nicht anders.
Ja.
Es ist jetzt so.
Du hast auch mal
und da habe ich, letztens was Lustiges gelesen, ich darf aber noch nicht sagen, woher es ist, das Aushalten dessen, was ist. Das finde ich richtig gut.
Du hast
gut.
ja auch mal in Köln gewohnt und die Kölschen sagen ja immer, it kütt wie it kütt.
Ja, so, ja.
Das ist einfach, kann man nichts
machen. Ich mache jetzt übrigens dieses Getränk mal
ja,
auf.
Ja, wir haben hier deine Snacks, du hast dir Mate gewünscht, wir haben hier so Biozisch.
Das ist Matcha.
Matcha.
Das ist ja überhaupt auch das Größte. Das ist das Allerbeste, ey.
Und Edamame wolltest du auch haben, deswegen haben wir das besorgt. Wir wollen auch immer,
wirklich, habe ich das gesagt?
Anscheinend. Also meine Redaktion stellt immer nur Sachen hin, die sich gewünscht wurden.
Ey, das ist ja krass. Weil ich habe letztens rausgefunden, dass ich Soja nicht so sehr vertrage. Und dass diese kleinen Völkelflaschen immer ein bisschen sehr sprudeln.
Das macht nichts, tritt sich fest.
Gut.
Wir versuchen es auch immer unseren Gästen so gemütlich wie möglich. Wir wollen Vorbilder von unseren Gästen hier irgendwie hinstellen oder Inspirationen oder so. Deswegen haben wir hier DJ Bobo hingestellt,
ja.
Weil du mal in einem Interview erzählt hast, dass du den ganz toll fandst früher.
Ja, das stimmt. Ich fand irgendwie, ich weiß nicht warum, aber das hat mich so gekriegt. Diese einfach happy, gute Laune. Wir machen jetzt einfach eine riesige Party.
Ja.
This is the party song that makes the party going on. Und so.
Also music einfach, is what I'm living for. Hit the dance like there ain't no more.
Also jetzt aus heutiger musikalischer Sicht muss ich auch sagen, so, es gibt Musikprojekte, die mir besser gefallen
ja.
oder die ich so persönlich etwas anspruchsvoller finde, aber trotzdem macht DJ Bobo tolle Musik. Also
der ist ja, also was man ja wirklich sagen muss, für alle Leute, die ihn irgendwie mal getroffen haben oder die ihn kennen oder so, auch etwas, was im kompletten Showbusiness Common Sense ist sozusagen, ist, dass das einer der freundlichsten Menschen der Welt ist.
Das stimmt auch.
DJ Bo ist so unfassbar freundlich, das ist wirklich der Hammer.
Das tut fast weh.
Das tut also, fast.
Und dann ist er auch noch so wahnsinnig witzig.
Ja.
Ich habe den mal 2015 gesprochen bei der bei so der großen Otto 50 Show, also zu Ottos 50-jährigen Bühnenjubiläum wurde dann in Offenburg aus einer alten Wetten-Das-Halle eben diese riesige Party für Otto gemacht. Ja. Und dann waren sehr viele Prominente da aus allen Bereichen. Ich saß an einem Tisch mit Thomas Anders und noch wem, weiß ich nicht. Irgendwann, also da tauschten dann irgendwie so Leute die Plätze und dann setzen sich ja so Lichtdoubles hin, ne? Ja. Und dann saß auf einmal dann auch Bobo dann an dem Tisch. Und dann irgendwo anders saß dann, keine Ahnung, es war also der Teufel los. Und mit ihm habe ich mich dann eben so ein bisschen länger nach der Show noch unterhalten. Und es war ein wahnsinnig unterhaltsames Gespräch. Und der Typ ist einfach nur, auch wie ich schon sagte, so als Vollblutmusiker, also die sind oft keine Arschlöcher.
Ja.
Sehr oft.
Ja, ja, das stimmt.
Also es kommt natürlich auch, wie gesagt, ganz auf den Charakter, der hinter dem Musiker ist, auf den Menschen an. Aber, ja. Aber Bobo ist einfach
ja,
Bobo also ein Regenbogen an Seele.
Das ist ein feiner Kerl.
Sehr.
Du bist ja auch sehr emotional, was Musik betrifft. Ne? Also ich habe ich hab so dieses Interview gesehen mit dir, wo du auf dem Laufband mit Vanessa Mai laufen musstest, wo du gesagt hast, du hast als letztes zu einem Lied von Rolf Zukowski geweint.
Das stimmt.
Und jetzt hast du auch gerade eben erzählt, dass sich die Lehrerin beim Ritter Kokos, beim Drachen Kokosnuss sehr emotionalisiert hat.
Ja, vor allen Dingen, weil ich mit meiner Freundin auch, bevor ich dahin bin, noch irgendwie genau darüber gesprochen habe und dann musste ich mit den Tränen ringen. War halt dann so. Und, aber ich muss auch sagen, also wenn Songs schon so musikalisch gebaut sind, dass so eine, es muss nur irgendwie so diese eine Melodie sein.
Die, ja, es gibt die, so Harmonienfolgen, zu die einen
eine
so.
Harmoniefolge und so und da bricht bei mir der Damm einfach.
Naja. Das,
da reißt der Damm bei mir.
Nee, das kann ich
da gut, platzt mir das, die Fruchtblase.
Das kann ich gut verstehen, das geht mir auch so. Ich habe auch so, es gibt auch so Harmonienfolgen, die mich jedes Mal erwischen, die mich jedes Mal kalt erwischen, ja. Wo ich mich nicht gegen wehren kann irgendwie.
Ja, wobei sich auch nicht wehren soll gegen, weil da ist, ich,
ja, meine, na, absolut.
Lasst es zu, Leute.
Ich hatte das zuletzt beim neuen Metronomy-Album, was ich nämlich auch mal,
was habe ich nicht gehört.
Was mich auch immer sehr berührt, sind so sehr gut gesetzte Crescendi. Wenn ein Lied dann nochmal so richtig aufgeht und so, das kann mich,
ja,
auch,
ja.
Das kann mich auch sehr gut kriegen.
Ja.
Bist du wie
Herkules, dieses wie heißt denn dieser Kacksong? Go the Distance heißt der im Englischen. Ich weiß nicht, wie er im Deutschen heißt. Dieses ich hab oft, genau. Und das ist, da trifft er genau das, was ich gerade gesagt habe, auch wieder im Kern. Der singt ja nämlich in der deutschen Version. Ich habe oft geträumt, es wird einst geschehen, dass sich Leute freuen, dass ich bei ihnen bin. Das heißt, vorher war das nicht der Fall.
Ja.
Und da jetzt läuft es mir wieder kalt den Rücken rauf. Weil es ist so einfach so diese Tragik, die da drin ist. So. Das ist einfach, ich weiß nicht, das kriegt mich. Und auch hier die Disney-Komponisten, die sind ja alle durch die Bank weg. Oder Hans Zimmer auch.
Ja. Ich bin nicht so ein Hans Zimmer-Fan. Ich finde, Hans Zimmer hat nicht so ein richtiges, ich finde, es gibt nicht so den Hans Zimmer-Sound. Ich finde so Danny Elfman zum Beispiel, ich würde eine Danny Elfman-Komposition unter 1000 Kompositionen erkennen. Und bei Hans Zimmer gibt es nicht so diesen Signature-Sound, finde ich.
Ich finde schon, aber Hans Zimmer macht nämlich, was die anderen nicht machen. Die anderen haben dann immer irgendwelche, also beziehungsweise doch, ich glaube, ich muss dir widersprechen, weil auch bei Hans Zimmer erkennt man ihn, denn er hat immer, sagen wir mal, die Akkorde, die Harmonien, die er wählt, sind oft so sehr, oder was heißt sehr, die sind oft so grundsätzlich. Mhm. Also er nimmt jetzt nicht hier den Kreuz 9er 7b5 oder so, sondern er nimmt dann halt C-Dur. Und dann nimmt er vielleicht As-Dur. Also er kombiniert dann schon vielleicht so eher so allgemeinere Akkorde miteinander, aber er suchte auch in den Fachwort Medianten.
Ja.
Also Akkorde oder beziehungsweise Tonarten, die zumindest so zwei, drei Töne miteinander teilen, wo dann, wenn man sie nacheinander spielt, dass die auch interessant klingen, aber bei ihm ist das so immer so ein Ding. Also ich könnte jetzt hier diesen Gladiator diesen oder wie das ging. Oder König der Löwen. Ja, auch ihnen ein fröhliches und Interstellar auch. The Dark Knight, das ist alles so, das ist so kompakt komponiert.
Ja.
Und dann drumherum baut er dann seine krassen Sounds.
Ja, aber ich finde, ja. Was er nicht so richtig gut kann, er ist nicht hooky. Ich finde, Hans Zimmer schafft
es. Oh, findest du nicht? Ich finde voll.
Finde ich gar nicht. Also wenn ich meine John Williams ganz außen vor, aber ich finde, viele andere Komponisten komponieren viel mehr auf Hook als Hans Zimmer. Hans Zimmer ist immer so Teppich. Ich finde, der komponiert immer Teppich. Und ich finde so
das stimmt, okay, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich könnte jetzt. Stimmt. Als ich gerade versucht habe, diesen
Gladiator,
so, das hat eine Hookline. Aber zum Beispiel dieses aus Inception, Time, dieses, jetzt sing mal einen Akkord, ne? aber da kommt ja dann irgendwann diese Gitarre. Aber das ist halt immer diese gleiche Tonfolge und du fragst dich so, hä, what the fuck? Aber hier liegen ja glücklicherweise Instrumente rum. Ich greife mal eins. Darf ich schon?
Ja, unbedingt. Ich habe die extra für uns hier hingelegt, weil ich gedacht habe, dass du dich dann wohler fühlst.
Ich muss jetzt mal kurz gucken.
Das ist meine Tele-Uke, die habe ich zu Weihnachten bekommen.
Die ist sehr schön. Nee, das war falsch. Was ich mal?
Da ist auch ein Stimmgerät drin.
Es war auch so. Wow, Alter. Was ist das denn für ein fancy Teil? Ah, okay. Hier, jetzt war das, glaube ich, okay, das müsste ich jetzt lange suchen, weil ich das gerade nicht im Kopf habe. Ja, nee, also egal. Das zerfasert sich jetzt ein bisschen zu sehr. Ich dachte, ich könnte es so ad hoc, aber schade, vielleicht ein andermal.
Ich finde, bei Hans Zimmer, der einzige Hit sozusagen, den ich von Hans Zimmer immer im Ohr habe, ist der Soundtrack von True Romance. Also, glaube ich, eine seiner ersten Arbeiten. Das ist ja ewig her. Und das war ein toller Film damals von Tony Scott und von Tarantino geschrieben. Mhm. Und da hat der so im Soundtrack die Hauptthemen, die er dafür komponiert hat, sind so auf einem, ich glaube, Xylophon. Also entweder ist ein Xylophon oder ein Vibraphon. Ich glaube, es ist ein Xylophon. Und es sind immer nur so klong, 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 klong. So romantische Xylophon.
Als Alternative.
Kann auch Marimba sein. Ne? So romantische Klangholz-Komposition.
Ja, Marimba klingt nämlich im Vergleich zum Xylophon eher weich. Und das Xylophon ist so wirklich so, ist so bockig, so ganz hart.
Ja, wahrscheinlich ist es Marimba, das stimmt.
Marimba ist ja auch dieser bekannte blink, 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 blink. Dieser Sound, dieser weiche, perkussive Sound, naja.
Magst du eigentlich,
du gerade sagtest, ich muss kurz nochmal zwischengrätschen, als du sagtest Danny Elfman, weil ich habe nämlich letztens nach dieser Musik gesucht, die, wenn jemand bei Instagram in so einen Reels so plötzlich so, es fällt was vom Tisch und dann greifen die so ganz schnell hin und dann kommt dieses Horn-Thema, was ich gerade auch verloren habe in diesem Moment. Das kommt dann aber, und dann habe ich mal geguckt, ach hier, Spider-Man-Soundtrack, lange nicht gehört, wie klingt denn der eigentlich? Und dann habe ich den zufällig gesehen, ach, Danny Elfman, guck mal an.
Ja, weil wegen Sam Raimi. Sam Raimi nimmt Danny Elfman ja immer mit, sozusagen.
Aha, die beiden
deswegen
wieder.
Ist jetzt auch beim
die
neuen
gehen
Doctor
auch zusammen
Strange,
aufs Klo.
Beim neuen Doctor Strange ist auch Soundtrack Danny Elfman und Regie Sam Raimi.
Ja, guck, wenn es passt, dann passt. Das war ja auch so mit Nolan und Hans Zimmer.
Genau.
Ne?
Und Tim Burton nimmt natürlich auch immer.
Und Tim Burton auch. So, und jetzt hatte ich dann diesen Spider-Man, Tobey Maguire, den allerersten von 2002. Und dann kommt ja diese, nachdem diese zarte Streichermelodie verklungen ist, kommt dann diese Bongos, diese tuk, 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 und dann kommen darauf diese Streicher, diese ganz staccato-mäßig schnellen. Und dann dachte ich so, warte mal, das klingt ja so ein bisschen Men in Black-mäßig. Das war 100% auch Danny Elfman. Gucke in den Soundtrack rein, Danny Elfman. Ja. Und das ist dann mit diesem E-Bass auch.
Ja.
Weil das macht Elfman auch ganz gerne, dass er dann so eine E-Gitarre mit reinnimmt.
Ja, ja.
Was macht Hans Zimmer aber auch? Also macht ganz wenige, weil weiß ich nicht warum. Es klingt saugeil. Und dann vor allen Dingen wenn dann diese Libelle da so über diese Landstraße fliegt, dann geht es irgendwann wieder in dieses Thema, nach dieses irgendwelche Flöten und so Gebläse macht alles Mögliche, so alle möglichen Tonabfolgeapparate und dann geht sie wieder runter und kommt in einen ruhigeren Flug und dann kommt dieses was fast so ein bisschen bondig klingt, aber das ist auch wieder so diese Agentenakkorde, ne?
Ja.
Also es ist wie Musik, also du hörst schon, ne? Ich könnte da Stunden
drüber
mich auslassen, weil mich das so fasziniert, wie dass mal irgendjemand vor zig, 100 Jahren, also nicht 100 Jahren, aber seit es halt Filmmusik gibt, mal so geschrieben hat, so dieses James Bond, dieses und das könnte ich jetzt auf Gitarre spielen, aber wie das immer wieder aufgegriffen wird, wenn irgendwo was mit Agenten oder Spionen oder sonst irgendwas vorkommt, dann kommt immer diese Akkordfolge oder diese Tonabfolge. Das ist immer nur dieses Motiv, dass du von diesem einen Ton chromatisch hochgehst, dann noch einen und dann wieder runter und dann wieder zurück.
Ja, das ist ja auch ist ja auch in diesem Lalo Schifrin Mission Impossible Scene.
Ja.
Da ist das ja auch, da findet man das ja auch wieder irgendwie.
Ja, genau. Warte jetzt, hilf mir an welcher Stelle. Achso, Was auch witzig ist, dass es gibt so wenig catchige Dinger im Fünfvierteltakt. Fünfviertel ist wirklich so ein. Mir ist letztens aufgefallen, dass mein Geschirrspüler in irgendeinem Modus im Fünfvierteltakt so gerattelt spült, hat. Ja. Ja, der hat dann irgendwie so. So, was ist da los, ey? Das war richtig geil. Und dann fiel mir direkt Jesus Christ Superstar. Everything's alright, yes, everything's fine. Natürlich. Take 5. Und hier Mission Impossible dazu ein. Und hier dieser eine Song von Radiohead, 15 Step oder wie der heißt.
Keine Ahnung. Im Katalog bin ich nicht so drin von Radiohead.
Also in dem Rainbows Album, glaube ich, drin. 15 Step. Oder? Müsste.
Aber es ist ja vielleicht bei Hans Zimmer und Danny Elfman, dass es da dann mal so eine E-Gitarre auftaucht oder so ein E-Bass oder so, liegt ja wahrscheinlich auch darin begründet, dass die ja beide auch sehr wichtige Band-Vergangenheiten haben. Also,
War denn Danny Elfman?
Danny Elfman hatte in den 80er Jahren eine Band, die hieß Oingo Boingo, die waren sogar ziemlich bekannt.
Ja, ich kenne den Namen.
Und das war die Danny Elfman-Band, damit ist er auch ewig lang auf Tour gegangen, auf Welttournee und hatte irgendwie zwei, drei Hits und so. Alter, und dann hat er angefangen, Filmmusik zu machen. Und Hans Zimmer hat ja unter anderem bei den Buggles
die
gespielt.
Buggles,
und irgendwie so bei ein paar Bands, dann bringt man das wahrscheinlich einfach mit in die Komposition. Würdest du gerne mal Filmmusik komponieren? Oder hast du schon Filmmusik komponiert?
Ich habe so Score-Musik für einen Ableger von GZSZ mal gemacht, und zwar Sunny, Wer bist du wirklich? Für TV Now.
Ja.
Da habe ich dann die Score-Musik gemacht und das fand ich schon geil, dass man gedacht hat, so, wir vertrauen ihm jetzt einfach mal.
Ja.
Haben sie dann auch schnell eingesehen, dass das der größte Fehler ihres Lebens war. Nein, Quatsch. Aber ich war da total so, oh ja, ich wollte das schon immer mal machen. Achso, und davor habe ich mal für eine Funkserie, für Hit and Run mit Sophia Schober, war ich dann auch für die Mucke verantwortlich.
Ja.
Das war auch ganz geil. Und ich weiß nicht warum, aber es zieht mich dann immer in, weil ich glaube, weil ich nicht diese Orchester-Plugins benutzen will, die ich ja habe, sondern weil es einfach viel mehr Spaß macht, mit so elektronischen Sounds rumzuspielen, bin ich dann in die Stranger Things, Twin Peaks, Carpenter-Richtung eigentlich.
Der auch immer alle seine Musiken selber gemacht hat.
Ja. Bin ich dann reingegangen und habe dann eben so Synthesizer-Soundtracks gemacht.
Ja.
Aber ich würde auch gerne mal für so einen richtigen Film. Wobei, das ist natürlich so eine richtige Mammutaufgabe.
So Orchestersätze schreiben und so.
Ja, die Königsdisziplin. Und ich habe erst letztens wieder diese Planetensuite gehört von Gustav Holst.
Ja, die ist toll.
Die Planeten, ja, geht ja schon los mit Mars und du denkst, Star Wars.
Ja, absolut.
Ja. Und dann hörst du, während du das ganze Ding durchhörst, wie viele Filmkomponisten von dem abgeschrieben haben.
Ja, das
eigentlich.
Ist krass.
Ja. aber macht total Spaß, das zu hören. Und dann zerlege ich das natürlich auch gerne im Kopf schon beim Hören. So, krass, jetzt kommen hier da die Klarinetten und Oboen rein, vielleicht noch ein Englischhorn dazwischen. Aber das ist wie beim Kochen eigentlich.
Also aber kannst du Musik noch hören, ohne sie auseinanderzunehmen?
Ja, das geht auch noch. Es geht sogar immer häufiger. Das ging früher nicht so. Da war ich sofort so. Es hat sich schon mal jemand bei mir beschwert, als ich gesagt habe: Boah, geil, hast du die Gitarre gehört? So, Mensch, halt doch mal den Rand, hör doch mal einfach nur die Musik. Und dann hatte ich so: Ja, stimmt. Irgendwie. Aber andererseits: Nein, lass mich, du Arsch.
Ja.
ich bin halt so. Ich höre natürlich auch Musik mit der gleichen Faszination, wie das andere machen. Bloß bei mir schwingt halt noch dieses, ich will es jetzt nachbauen mit. Ja.
Ich finde das auch faszinierend. Ich mache das auch wahnsinnig gerne, dass ich ganz bewusst versuche, einzelne Instrumente, Stimmen, was immer rauszuhören, so, weil das ein totaler Zugewinn ist, zu kapieren, wie Songs strukturiert sind und so.
Ja, also komplett. Das hilft ja auch dann für meine eigenen Kompositionen zum Beispiel. Da habe ich von Prince,
Ist er dein großer Lieblingsmusiker?
Boah, ja, also Prince, sorry DJ Bobo, aber Prince ist dann doch nochmal
Aber Prince ist immer, eine meiner besten Freundinnen ist auch riesengroßer Prince-Fan, die verehrt den, liebt den total und so. Mhm. Ich finde viele Sachen von dem gut, ich habe aber nie geschafft, mir den so richtig zu erschließen, weil der so viele Phasen hatte und ich finde es oft so sperrig, was der macht.
Ich finde auch nicht alles geil, ja. aber so ja, weiß ich nicht. Also es gibt schon.
Was ist so deine Lieblingsphase von ihm?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich mag auf jeden Fall die ersten, warte mal, was, nicht das erste Album, sondern das zweite, das Self-Titled, was auch Prince heißt, ne? Mit diesem blauen Hintergrund, vor der Oberkörper frei, so. Mhm. Bisschen verträumt, so in die Kamera schaut.
Mit I Wanna Be Your Lover ist das, glaube ich.
I Wanna Be Your Lover und dann kommt ja Sexy Dancer als dritter Track.
Und dann Candy ist da, glaube ich, auch drauf, dieser Rocksong.
Nee, Bambi.
Bambi.
Bambi heißt Candy. Das. Aber Sexy Dancer hat diesen Outro-Jam.
Mhm,
und wonach er singt, also schon lange nicht mehr, aber die Band jammt, also er selbst.
Ja,
mit
er hat alles eingespielt, glaube ich.
Ja, er hat alles selbst eingespielt, produziert und komponiert und so. Auch Wahnsinn, mit 23 oder wie alt er war.
Ja.
82, nee, 80 kam das Album, glaube ich, raus.
Ja, genau. Irgendwie so.
Und das hat mich total inspiriert, das selber zu machen. Und dann so diese ganz spartanischen Einsätze von einer Gitarre. Mal hier kommt irgendwie so ein kleines so und da macht das Klavier so und so. Und Bass und Schlagzeug gehen aber durch und es ist ein Ding und es geht so lange weiter, bis dann der Engineer sagt, so, jetzt keinen Bock mehr, ich ziehe jetzt den Fader runter. Und das finde ich richtig, richtig geil. Und natürlich auch, wie er mit den Emotionen spielt, im Sinne von Akkorde baut, Harmonien baut.
Ja.
Kadenzen, wie der Fachmann sagt.
Kadenzen, ist das nicht, diese Familie, die eine Reality-Soap hat in Amerika? Okay,
wollte
jetzt auf die Kardashians kommen, deswegen.
Achso.
Kompliziert gedacht.
Ah, nein.
Komplizierter Dad-Joke. Aber,
ja, das schon her.
Aber Sexy Dancer ist ja dieses Auto, ist doch dieses mit diesem
genau. Und dann.
Ja, genau.
Und dann wieder dieser lang gehaltene Akkord. Sagenhaft, also wie er das schafft, auch das die ganze Zeit interessant zu halten.
Ja, das stimmt.
Oder.
Ja, das fand ich auch noch geil.
Was ist denn der Track davor? Den fand ich auch noch richtig geil.
Das ist eh ein super Album, finde ich. Das ja, liebe ich auch sehr.
I wanna be your lover. Und danach kommt Why You Wanna Treat Me This Way.
Ja.
Den meine ich aber gar nicht. Ja. Doch, den meine ich. Weil da finde ich diese Klavinetts total geil. Das sind so für den oder die HörerInnen, die das jetzt nicht kennen. Das ist wie so ein Cembalo. Also man hat jetzt so Saiten, also es ist ein Tasteninstrument. Es hat Saiten wie ein Klavier, die werden aber nicht mit Hämmern angeschlagen, sondern so von kleinen Plektren, wie man sie beim Gitarrespielen benutzt, so angerissen. Und das Ding in elektrisch verstärkt. Das ist ein Klavinett. Und die hat Prince, glaube ich, so 4-5 Mal eingespielt und dann so über das gesamte Stereopanorama verteilt. Und dann ist immer so und das ist einfach so eine Klangwand, die da so in Form von so schnarrenden Saiten so daherkommt. Und der ist auch ein so geiler Produzent für sich selbst und für andere ja auch.
Ja.
Der hat ja auch Hits geschrieben, wenn Sinéad O'Connor und ich den genommen hätte, dann hätte er selber Nothing Compares to You gesungen.
Ja,
so,
nach seinem Tod ist ja auch seine Version erschienen.
Ja.
Ist aus einem Album mit allen Songs, die er für andere geschrieben hat, die er aber selber dann so eingespielt hat als Demo oder so.
Auch geil.
Rausgekommen.
Hier, so will ich, dass du das machst.
Ja, genau. Ja, der war schon sehr perfektionistisch. Was ich aber
total
so interessant an dem finde, ich habe hier jetzt 2-3 Mal in diesem Podcast schon mit Menschen über Prince gesprochen, die den auch so verehrt haben oder so. Was ich an diesem späten Prince nicht so richtig kapiert habe, ist, oder weswegen ich dann so Probleme hatte, da so einen Zugang zu finden, weil es gibt so, also das Album, späte Prince, ja. Das Album liebe ich sehr, von dem wir gerade geredet haben, ich liebe auch Around the World, weil da finde ich so wahnsinnig fantastische Songs drauf sind, aber wenn es dann später wird.
Vergiss
so,
nicht Dirty Mind und Sign of the Times.
Ja, aber da geht es schon so los, dass ja, der, dass ich das Gefühl habe, dass, weil der ist ja, also er ist ja völlig unbestritten ein Genie gewesen. Ja. Also da ist ja, da gibt's ja, da braucht man, da kann es gar keine zwei Meinungen zu geben. Nee. Egal, wie gut man es findet oder wie schlecht, aber den Genius kann man ja auf jeden Fall anerkennen.
Nee, das kann man nicht leugnen.
Genau, und was ich finde, was bei dem oft so in den späten Sachen, wenn man zum Beispiel Get Off hört, was ja auch so ein Hit war, aber hör dir das mal bis zum Ende an, weil da hast du wirklich das Gefühl, dass er so bei der, auf der letzten Minute ist er dann schon aus dem Studio raus. Hat gesagt, okay, ich habe die Idee jetzt hier aufgenommen, ihr könnt auch weitermachen, ich gehe mal irgendwie, ich gehe aufs Klo oder ich gehe ins Nebenstudio, nehme den nächsten Song auf und die spielen dann alle so weiter und dann zerfasert der Song und keiner weiß mehr so richtig, ist er, kommt der wieder oder was? Na, ich höre jetzt auf, na, ich gehe jetzt auch in die Mittagspause und so. Dann, also es, und das habe ich so ganz oft Scheiße, bei so späten Prince-Sachen.
Das habe ich doch gar nicht gehört.
Dass sie bei so späten Prince-Sachen, dass die am Ende so ausfasern, weil er irgendwie das, weil ich das Gefühl habe, dass er im Song das Interesse am Song verliert, weil er die Idee sozusagen aufgenommen hat, dann okay, alles klar, ich muss weiter irgendwie so.
Aber das ist schön zu hören, dass auch er das hat, weil ich habe das ständig, wenn ich irgendwas aufnehme, ich habe dann so ein, ja, okay, so bis hierhin und dann speichere ich das ab und dann verrottet das auf irgendeiner Festplatte. Aber er hat es dann während der Recording-Session verrotten
Geld
lassen
verdient.
Schon.
Ja.
er hat damit Geld verdient. Drecksack.
Ich finde, du bist ja, also Funk ist ja schon so ein...
Achso, um nochmal ganz kurz diese späte Phase aufzuholen mit diesen drei Alben. Wie hieß denn das? Artificial Cage oder Artificial Age? Entweder Cage oder Age. Das ist das, wo auf dem Cover so diesen riesigen Afro hat.
Ach so,
und
der Final Prince sozusagen.
Der Third Eye-Brille.
Hat er sich denn sogar Third Eye genannt mit dieser Band? Mit diesen
Third Eye Girl gab es noch.
Genau.
Ja, auch krass. Ida Nielsen am Bass. Wahnsinn, ey. Also, wie kann man so funken? Naja.
Ja, da hat er auf jeden Fall wieder so zurückgefunden, finde ich. Auf
so, und da gab es ja diese eine Single-Auskopplung und das war die erste Single von ihm auf Spotify überhaupt, ja. Stare. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, warum gibt es denn Prince nicht auf Spotify, Alter? Hat Warner da irgendwie wieder die Schmiergriffel nicht, haben die wieder irgendwie ihn verärgert? Ja. Irgendwie dieses Love Symbol Album finde ich auch so 50-50 geil.
Naja.
Dieses My Name is Prince oder so. Das, naja, aber dann Sexy Motherfucker, direkt der zweite Song, so danach und dann, das ist ja so zwei Welten, ey. Ja. Und dann kommt irgendwann dieses Blue Light, was ich super geil finde. Oder To the Nines oder Love to the Nines heißt ja, glaube ich, der Song.
Ja.
Auch abgefahren. Und den Rest in.
Ja, da waren immer noch gute Nummern dabei. Ganz schlimm wurde es ja dann so um die Jahrtausendwende. Also da dieses Rave On to the Year 2000 gab es ein Album, ich glaube, das ist 99 rausgekommen. Das ist wirklich, auch wenn man das heute noch hört.
Ja, 1999 konnte er nicht nochmal machen.
Naja, aber es ist wirklich richtig schmerzhaft. Also es ist, wenn du das hörst, das war schon veraltet, als es rauskam. Also so die Sounds, die er benutzt und wie er da komponiert. Und dann versucht er so Four to the Floor zu machen und so. Das ist ganz, ganz schlimm. Er hat auch einen Song mit Gwen Stefani da drauf und das tut alles weh an diesem Album.
Schade. Aber jedenfalls kam dann Stare und jetzt knüpfe ich schon an die Frage, die du gerade schon fast gestellt hättest. Ja. Nämlich als Stare rauskam, habe ich so gedacht, wow, was ein geiler Funk einfach. Das ist wieder so basic. Das ist wieder so zurück zu allem, aber diesmal eben wieder mit Band und nicht mit Drum Machine oder so oder mit Synthes. Das war ja diese Bassline, die einfach, so eine Bassline zu schreiben, ist einfach so schon, das ist Königsklasse.
Ja.
Also dieses Böm, 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 Didel, Dip, Dum, Dum, Bick, Dum, 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 Dididit, Dum, Didub. Und dann wiederholt es sich. Ja. Und dann bis zum Schluss ändert es sich nicht einmal. Und dann kommt die Drums auch, dass er dann irgendwie dieses Dum, Puff, Dum, Puff, Dum, Puff, Dum, Puff.
Ja.
Also dieser kleine Holperer da drin. Und das ist so bestialisch am Grooven. Oh, ja, Funk ist einfach meins.
Funk
und Soul auch. Also Soul, Funk, Jazz auch. Also, ja.
Aber bei Funk habe ich das Gefühl, dass du...
Also schwarze Musik hauptsächlich.
Ich finde, es gibt immer so zwei... Also natürlich ist Funk in 12.000 Unterkategorien eingeordnet. Aber ich finde, es gibt erstmal so zwei Überkategorien von Funk. Und das ist einmal so Dirty Funk und Clean Funk. Oh, okay. Es gibt so diesen ganz clean Funk. Und das, und ich habe das Gefühl, dass du so Fan von diesem super clean Funk bist.
Ja, ja,
der so sehr präzise produziert ist, der so, wo alle Instrumente auch sehr clean klingen und alles sehr so sehr auf, on point produziert ist irgendwie so.
Ja, ja.
Das ist also, so das Gefühl, habe ich so das Gefühl, dass, weil es gibt ja auch so Funk wie D-Funk zum Beispiel, wo das fast eine, wo der Funk fast eine Punk-Energie hat im Grunde genommen.
Das finde ich auch mega geil.
Wo die Instrumente auch super aggro aufeinander losgehen, so gefühlt irgendwie. So, ja. Das gibt's ja auch.
Also, ja, Stair wäre das eine, wo alles so ganz clean aufgenommen ist, aber natürlich, aber es darf ein bisschen klippen. Das schon, weil so ganz, ganz
da bist du ein Gönner.
Ja, da
bist du ein Geber.
Also ganz sauber muss ja jetzt noch auch nicht sein. Also, da würde ich ja mich selbst auch irgendwie aufgeben. So häufig putze ich auch nicht. Aber im krassen Gegenteil ist dann zum Beispiel die Band Lettuce, also wie Salat auf Englisch.
Ja.
Die habe ich entdeckt mit einem Song, beziehungsweise einem Album, das da heißt Crush, glaube ich. Das Album heißt Crush. Der erste Titel ist The Force. Und das ist so super brachial übersteuert und alles zerrt und alles scheppert und rasselt. Die Drums sind so auf maximal John Bonham mal 30 irgendwie gepowert. Das ist wirklich so, da ist nie Ruhe.
Ja.
Also da könntest du, selbst bei Prince könntest du zwischendurch vielleicht mal so ein bisschen so Stille raussamplen. Da nie. Ja. Da ist immer irgendwas. Das ist auch total krass. Lettuce, eine warme Empfehlung.
Ja, an der Stelle. Das höre ich mir auf jeden Fall an. Du hast ja auch Videos gemacht, wo du so Disco auseinandernimmst und so. Ich bin ein riesengroßer Disco-Fan zum Beispiel. Die Liebe.
Ja, ich auch.
Ich finde das.
The Brothers Johnson.
Ja, und da gibt's, es gibt ja so viel. Und damals hat ja jede Band, ja, die Disco gemacht hat, irgendwie, also die man auch heute gar nicht mehr kennt, die vielleicht auch nur eine Platte gemacht haben oder so. Mhm. Aber trotzdem.
The Whispers oder so.
Ja, Whispers haben wir, glaube ich, sogar relativ viel gemacht.
Ja,
also, gibt so einen Freund von mir, der hat auch eine Zeit lang so fast nur Disco aufgelegt und ist dann so nach New York in so Plattenläden und dann haben sie gesagt, ja, kannst in den Keller gehen und so. Und dann ist in den Keller gegangen, dann waren einfach bis unter die Decke Disco-Platten gestapelt, die du einfach noch nie gehört hast. So, und, aber trotzdem hatten die ja immer so einen Produktionsaufwand, weil sie immer Streicher im Studio hatten, weil es damals einfach auch noch gar nicht,
ohne Streicher konnte es nicht
samplebar
gehen.
War und so.
Ja.
Und das finde ich, so geil schon an dieser Musik, dass die war so aufwendig irgendwie.
Ja, total. Du musstest ja immer irgendwie ein bisschen was überhaben für diese arschvielen Musiker.
Na.
Electric Light Orchestra fiel mir gerade in dem Zusammenhang ein.
Auch interessante Beatles-Nachfolger im Grunde genommen.
Mega krass. Also der hat wirklich Jeff Lynne das Erbe einfach so fortgeführt und hat ja dann später auch George Harrison produziert.
Na, er hat ja auch Free as a Bird produziert, den ja, späten Beatles-Song sozusagen, weil die gesagt haben, ja, das muss Jeff machen, der klingt halt wie wir früher.
Ja, bloß eben in opulenter irgendwie. Ja. Man hat ja auch Roy Orbison und wie heißt er nochmal? Won't back down.
Also Neil Young.
Nein.
Tom Petty,
dankeschön. Ja. Den hat er auch produziert.
Der andere Neil Young.
Und dann hatten die vier, hatten dann, ohne Neil Young, hatten dann ja diese Band The Traveling Wilburys.
Ja.
Was ja auch so eine Supergroup ist. Und du denkst so, okay, vier Gitarristen, alle machen Reng, Deggy, Deng, Deggy, Deng. Nö, gut, dann macht mal, Jungs. Das war auch, also ich finde nur einen Song von denen gut, von den Traveling Wilburys, und ist, der heißt Inside Out.
Ja.
Den finde ich richtig gut. Naja.
Ja, bei ELO fand ich auch mal gut. Kann man aber.
Aber Disco ist auch ganz, ganz speziell. Das ist ja so, also auch so vom Akkord, vom Harmoniekosmos.
Mhm.
Das ist ja immer wieder irgendwie das Gleiche.
Naja.
Aber es macht trotzdem so Bock. Und ich weiß gar nicht, woran es liegt. Weil es ist ja ungefähr so wie, weiß ich nicht, das ist wie ein bisschen wie Reggae. Es ist immer wieder das Gleiche, aber ich finde, Reggae, da spaltet sich die Erde in der Mitte, wie so eine aufgeschnittene Orange.
Ja.
Und ich bin auf der Seite, die Reggae mag. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie cool. Nicht lange auch, aber.
Ja, ich fand's früher super kacke und dann irgendwann habe ich gedacht, ach, ist ja gar nicht so schlecht. Und dann habe ich auch ein bisschen.
Nee, ist auch nicht. Wenn du das mal musikalisch. Also musikalisch, wenn du es rhythmisch auseinandernimmst,
ja,
was da wer macht, damit es halt diesen Sound bekommt, dann denkst du so, das ist aber jetzt schon künstlerisch anspruchsvoll teilweise, weil das ist ja immer so ein bisschen am hinterher.
Ja.
Also alles alles schleppt. Und wenn alles schleppt, dann ist wieder alles drauf. Ne? Und habe ich mir letztens nämlich angeguckt, ich weiß nicht mehr wofür, wie man eine Reggae-Bassline macht, ja. Was man da spielen muss, weil ich kann ja nicht plötzlich so dumm, dumm, dumm spielen und dann bin ich so bei Bert Kempfert oder so, sondern, aber das liebe ich auch sehr, diese 60s Easy Listening-Mucke, ja. Das finde ich auch mega geil. Ja, und das sind halt so ganz bestimmte, auch aus dem Mento und Rocksteady abstammende Figuren, die dann halt in ganz langsam und ein bisschen anders und so und dann plötzlich spielst du das zu diesen Drums, die immer oder einfach nur. Das ist, es gibt ja ganz unterschiedliche Rhythmen, die dann die Drums machen, aber sobald dann irgendwie der Bass dazukommt und der macht dann irgendwie so, das macht dann die Gitarre mit. Und ein Klavinett auch noch mit so einem Wah-Wah-Pedal. Und ganz wichtig ist natürlich. Und Alter, das ist rhythmisch so verschachtelt teilweise. Das ist der Hammer.
Was ich am Reggae auch so geil finde, ist, dass das auch so eine geile DIY-Kultur ist. Also so eine, dass da ja irgendwie der Typ irgendwie im Nebendorf hat eine Vinylpresse und da, hier, ich habe eine Platte, die bringen wir jetzt raus und so. Deswegen ist ja bei Reggae-Sammlern diese super raren Singles irgendwie so begehrt, weil es manche einfach nur in einer Auflage von 10 gab oder so, weil er einfach nicht mehr Kohle hatte, mehr pressen zu lassen und so. Und das finde ich irgendwie so geil daran, dass es dann trotzdem rausbringen wollte sozusagen, aber auch im Wissen, es können nur 10 Leute hören.
Ja, das ist also, ich meine, gut, wenn du irgendwie so auf Jamaika lebst und dein Geld sowieso für das Rauchbare nur ausgibst, jetzt so, oh. Nein. Aber es ist ja schon auch, weiß ich nicht, stelle ich mir halt so, weil es ist ja so eine eher Volksmusik da vor Ort, also das zählt ja zu diesen traditionellen.
Das ist so wie Blackfuss in Köln eigentlich.
Ja, so ungefähr. Ich wollte eigentlich sagen, wie Polka für Osteuropa. Ja. So, ne, das ist halt so ein traditionelles Ding. Ja, würdest du jetzt ja denken, so wer solche Musik macht, hat jetzt nicht so viel Kohle, um dann also in so mega Produktion zu stecken und dann so eine Auflage von 2000 Platten irgendwie rauszubringen. Ja. Wie geil auch, ne? Wo du gerade von dem Typen im Keller da in New York und so, wow, wie viel Kram hier. Dann so die Goldnuggets rauszuziehen, das ist dann wieder die Kunst. Ja. Ich sage auch immer, das Heu im Nadelhaufen.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, Disco hat einfach so ein Harmonieset, das mir so wahnsinnig gut gefällt. Und bei Reggae habe ich es halt einfach, wie gesagt, fand ich irgendwann so das ganze Drumherum auch so interessant und habe mich dann so mehr damit beschäftigt. Was ist denn so eine Musik, wo du sagst, da, ich schaffe es einfach nicht, einen Zugang dazu zu finden? Gibt's die überhaupt?
Björk.
Interessant.
Würde ich jetzt, also beziehungsweise ich habe noch nicht so viel Björk gehört, aber die wenigstens was. Doch, nein, das kann man auch nicht so über den Kamm drüber, weil es ist schon geil gemacht, es ist schon irgendwie interessant, aber Musik, wo ich gar keinen Zugang zu habe, ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, noch nicht alle Musik gehört, um das sagen zu können.
Ja. Aber gab es irgendwas, wo du gedacht hast, so, boah, nee, kann ich einfach gar nicht.
Neues Core. Das ist auch was, wo ich denke, so, yo, Jungs, chillt mal. Also, aber es ist ja, sag das mal einem Punk, weißt du?
Hast du dich schon mal mit Death Metal beschäftigt?
Ja. Und es gab eine Metal-Phase in meiner Vergangenheit.
Wirklich?
Ja, klar, mit 17, 18, 19 oder so.
Was waren so deine Lieblings-Metal-Platten?
Ich hab System of a Down, alle Alben rauf und runter, kreuz und quer gehört. Ja. Und Korn auch, also die Alben, die sie bis dato hatten. Und nach diesem Untitled-Album haben sie sich verloren.
Ja, wir hatten zuletzt, ich mache ja so einen Podcast mit zwei Freunden zusammen, Gäste des Geistes, aber da hatten wir zuletzt eine Diskussion über Korn, als mein lieber Freund Donny diesen Part nachgemacht hat von diesem Korn-Hit, wo Herm und ich uns beide nicht mehr daran erinnern konnten, wo er dann, es gibt dort diesen Hit, ich vergesse immer irgendwas mit Bullet oder so, der große Korn-Hit mit dem Video, wo er in diesem Raum steht, wo so überall Einschusslöcher sind.
Ach so, du meinst wahrscheinlich dieses Bum, da, da,
genau,
da,
genau.
Das ist Freak on a Leash.
Ja, Freak on a Leash, genau, das war's. Und dieser Part, der ist natürlich ikonografisch für
aber
Korn.
Wahnsinn. Ja. Genauso wie, das hat er ja schon vorher gemacht, der Jonathan Davis. Ich weiß auch nicht, wie er das macht mit seiner Stimme. Es ist sagenhaft und es gibt, oh Gott, ey, welches Album war es? Es müsste See You on the Other Side, glaube ich, gewesen sein. Und da gibt es den Song Twist. Und der geht ja schon so. Und dann geht das den ganzen Song bis auf diese Hook, die immer so Twist, Twist, Twist.
Ja. Ja, genial. Bisschen Fantasiesprache. So wie Celentano ja auch Fantasie-Englisch gesungen hat in den 60ern.
Also wirklich?
Ja, der hat auf mehreren Platten hat er so, der, also Englisch war halt cool.
Ja.
Aber er konnte das halt nicht.
Super cool, ja.
Und deswegen hat er immer so, es gibt so einen Song, hat in letzter Zeit auf Insta und überall so die Runde gemacht aus den frühen 70ern, der heißt Misencoli Rentitantulo oder so ähnlich. Und das ist einfach nur so in Fantasie-Englisch gesungen. Und dann haben so Leute dazu geschrieben, so ja, er hat da damals eine Wette gemacht, ob ein Song in Fantasie-Englisch charten könnte. Das stimmt aber nicht ganz, weil der hat das immer weiter gemacht. Es gibt auf jeder Platte mindestens einen Song in Fantasie-Englisch von ihm. Deswegen, meine Freundin und ich haben früher immer gerne so eine Platte aus den 80ern gehört, wo auch so ein Song drauf ist, wo er immer singt, you ma hammer hard, you just stand. Davon mal, you ma hammer hard, you just stand.
Ja, du bist hammer, hammer hart.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, also.
Aber ja, Fantasiesprache, immer sehr, sehr gut zum Singen.
Ich dachte, dass die Einzigen, die das gemacht haben, waren Last Ketchup.
Ja, aber die haben ja auch Sugar Hill Gang eigentlich gecovert.
Ja, deswegen. Das war ja auch so nach Gehör gesungen. Ja. Also gesprochen eigentlich mehr.
Und da muss ich immer wenn ich Last Ketchup höre oder dann denke ich als erstes an diesen Elmar Brandt, Gerhard Schröder Song.
Ja, stimmt.
Ich erhöhe euch die Steuern.
Ja, oh Gott. Das ist ja. Oder Aldi, oder Lidl, oder Pennymarkt. Oder mal gönn nicht. Ich erhöhe. Ja, das ist natürlich. Das war ja ganz, ganz großartig. Elmar Brandt.
Ist eigentlich.
Warum war der eigentlich?
Keine Ahnung. Aber man muss auch sagen, das Sprachimitatoren.
Okay, abgehakt, Elmar Brandt, egal.
Das Sprachimitatoren-Game. Das, also Leute, die quasi da ihren ganzen Euro drauf gesetzt haben, das ist ja eigentlich für niemanden richtig gut ausgegangen.
Selbst ich habe mehrere Standbeine.
Ja eben. Also das, ich glaube, da kann man sich nicht drauf verlassen. Ich meine, also, guck dir Jörg Knör an. Der hat sich zuletzt vor 2-3 Jahren, hat er in einem sehr emotionalen Facebook-Posting gesagt, warum er jetzt aus Köln weggeht, weil seine Kunst dann nicht gewertschätzt wird.
Oh nein, der arme Kerl.
Das war wirklich sehr tragisch.
Ja.
Und es lag vielleicht hat sich niemand getraut, ihm zu sagen, zu Jörg, 10 Jahre nach ihrem Tod muss man vielleicht auch nicht mehr Inge Meisel nachmachen.
Oh, weil Mann,
wir sind alle so ein bisschen durch damit, auch mit Helmut Kohl und so.
Ja, obwohl es witzig ist, wenn er einfach dann so, Entschuldigung, sind Sie von Spiegel TV? Siehst du, es witzig. Ja.
Nee, ich finde es so witzig, weil ich mache auch immer Helmut Kohl, ne? Aber ich kann es nicht, aber ich finde es mega witzig, es trotzdem zu machen.
Na,
was machen Sie denn da? So mache ich den immer, ne?
Also, Sie sieht es total im Verdacht. Und schauen sich die Sterne an.
Du bist ja so ein riesiger Ochsenfrosch. Du bist ja 90 geboren.
Richtig.
Du hast doch Helmut Kohl gar nicht mehr miterlebt.
Überhaupt nicht.
Du hast nicht mehr gelitten unter seiner Knute.
Nee. Ich bin ein Kind der Wiedervereinigung.
Aber du hast Schröder,
aber sie
du
nicht
hast, Schröder war dein erster Kanzler quasi.
Schröder war mein erster Kanzler, ja.
Schönen Gruß nach Hannover, nicht?
Aber ist ja dann war eine Identifikationsfigur für dich, war ja aus deiner Nähe.
Voll.
War ja für dich dann, dass du gesagt hast.
Schröder, mein großer Held. Stell dich doch nochmal am Kreml ans Fenster und falte die Hände. Danke.
Das war seine Frau, das
war ja. Aber er hat es wahrscheinlich vorgemacht.
Mach mal so.
Und dann hat er ein Foto gemacht.
Ich habe mir, als ich gelesen habe, dass du mit 14 angefangen hast, Stimmen zu imitieren, habe ich immer gedacht, dass das vielleicht auch so ein bisschen so ein Klassenclown-Move gewesen ist, dass du irgendwie in der Schule.
Könnte
auch
man denken, aber ich glaube, ich hab daran jetzt nicht.
Weil
so
ich war immer Klassenclown.
Doch, deswegen. Doch, natürlich. Oh mein Gott, jetzt fällt es mir wieder wie Schuppen aus den Haaren. Ich habe für eine Mitschülerin, weil die das so wahnsinnig toll fand, habe ich dann immer Michael Mittermeier nachgemacht.
Wirklich?
Ja. Und habe ich dann so hingestellt und irgendwie immer dieses, wenn du heutzutage einen Fußballspieler siehst in Großaufnahme, dann spuckt er. Aber hey, spucken nicht wie wir normalen Menschen so Tuffpui. Nein, von den Zehen hoch.
Und so stimmt, ich erinnere mich an die Nummer
so
sogar.
So wurde Lothar Matthäus geboren.
Der war auch zuletzt hier, Michael Mittermeier.
Ach gut.
Nicht Lothar Matthäus.
Ja, ich wollte gerade sagen, beide. Ja,
Michael Mittermeier war hier und hat eine Stunde lang dich nachgemacht.
Ja, das ehrt ihn und mich sehr.
Aber sag mal, was ist denn, wie haben wir jetzt gesagt, mehrere Standbeine. Du hast jetzt auch schon so ein paar Synchronjobs gemacht für Filme.
Kleine, muss man dazu sagen. Also ich habe jetzt keine Hauptrollen, sondern immer so,
ist auch
so winzige Nebenfiguren. Aber ich habe mich trotzdem sehr dankbar gezeigt darüber, dass ich überhaupt hier, ne?
Aber ist ja auch, ist, glaube ich, auch ein ganz kompliziertes Berufsfeld, um da so einen Fuß in die Tür zu kriegen.
Ich habe letztens, als ich bei diesem Kindermusical war, da war hier von meinem Freund, der da auf der Bühne stand, noch eine Freundin zu Gast im Publikum, wo sich dann rausstellte, dass die auch synchron spricht. Den Nachnamen habe ich jetzt nicht parat, aber die hatte gesagt, dass das teilweise so ist, dass du am Abend vorher für den nächsten Tag am Nachmittag dann Bescheid bekommst, dass du zu erscheinen hast.
Ja. So. Und wenn du es nicht schaffst, dann bist du einfach raus. Oh, aus der
wenn
du
es nicht schaffst, dann ist es nicht. Und vor allen Dingen ist es immer gerne gesehen, wenn du eine 3-jährige Schauspielausbildung im Rucksack hast und oder in eine langjährige Ahnenlatte von Synchronsprecherdynastien hineingeboren worden bist. Beides bei mir nicht der Fall, aber wie gesagt, schon alleine schon vielen Dank, dass ich mal mitmachen durfte. Ich durfte mal für The Boss Baby unter Marius Clarens Synchronregie vor dem Mikrofon stehen und dann also so eine Durchsagestimme machen, was ja dann in dem Fall nicht synchron war, weil ich habe auf eine Box gesprochen und nicht auf einen Mund. Es gab dann noch so eine Figur, es war geil, das klingt wie eine Fahrradklingel. Entschuldigung.
Aber ein ganz kleines,
winzig kleines Fahrrad. So ein Luftsicherheitsfritzen da an der Magnetschleuse. Und was? Okay. Und Marius Clarén saß halt dann da in der Synchronregie. Marius Clarén ist die deutsche Stimme unter anderem von Tobey Maguire.
Ah ja.
Ja.
Tobey Maguire, auch ein wahnsinnig unangenehmer Typ.
Wirklich?
Ja. So.
Hast du den auch hier gehabt?
Nee, den habe ich hier, aber es gibt so eine Frau, da gibt's auch die hat auch ein Buch geschrieben, das ist sogar, glaube ich, verfilmt worden von wie heißt er? Der Typ, der West Wing unter anderem geschrieben hat. Und
West Anderson.
Diese Frau, die hatte jahrelang so einen Pokerring in Hollywood, wo so die Stars alle hingegangen sind, man kam nur mit Einladung hin und so, weil es so halb so illegal war.
Natürlich.
Die hat, glaube ich, ich bin nicht ganz sicher, ob sie als Prostituierte gearbeitet hat oder da irgendwie Connections zu hatte irgendwie. Mhm. Aber so die ganzen Stars haben sich dann gegenseitig eingeladen und so. Und und sie kannte Tobey Maguire. Der hat dann auch so die ersten Leute mit eingeladen, hat das mit ihr so ein bisschen aufgezogen und so. Und der hat sie aber dann wirklich wie absolute Scheiße behandelt. Also wirklich aber auch so, wenn die anderen alle da waren, hat er sie so vorgeführt und so. Und dann, ja, komm mal her mit deinem faulen Arsch. Und so. Also ganz, ganz schlimm. Und das hat sie alles in diesem Buch geschrieben und alle wissen, dass das Tobey Maguire ist. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum man in den letzten Jahren gar nicht mehr so viel von dem gesehen hat, weil der einfach in Hollywood nicht sehr wohl gelitten ist, weil der einfach super unangenehm wohl ist. So.
Dann hat er sich ja im dritten Spider-Man damals quasi selbst gespielt. Ja. Also, naja. Auf jeden Fall, das waren so ein paar Synchron-Dinger, die ich gemacht habe.
Ja.
So, also eine Möwe im SpongeBob 3D-Film und mein erster Synchron, wirklich, das war einmal Ensemble für Orange is the New Black.
Ah, ja.
Und dann durfte ich sogar einen Typen sprechen, der so für 4 Takes gesehen wird in der Rückblende von dieser Flacker.
Ja.
Ist ja eine von den Latinas, die so ein bisschen gothmäßig daherkommt. Und da gibt es eine Rückblende, wo sie dann auf dem Bett sitzt zu Hause und mit ihrem Freund facetimet. Und ich bin der Freund.
Ah.
Das ist Folge Staffel 3, Folge 5, ungefähr ab Minute 5 irgendwas oder ab so.
Okay, ja.
Ach, herrliche Zeiten. So.
Bist du in so einer Sprecherkartei oder hast du irgendwie so ein, gibt es dafür Agenturen, die einen dann als Sprecher vertreten?
So, in dem Sinne nicht, aber ich habe mal bei Studio Funk, das ist ja auch hier, machen ganz viel Werbung. Früher haben sie auch, glaube ich, das war da habe ich auch diesen Orange is the New Black Job gehabt. Da spreche ich hin und wieder mal Werbung. Zum Beispiel es gab ja mal hier IKEA, The Work-Life-Sleep-Balance, da habe ich so in diesen TV-Spots habe ich so ein kleines grünes Fliegenviech gesprochen.
Aber das ist
mit Pumuckl-Stimme so ungefähr.
Das sind ja dann die, wie am Anfang gesagt, es gibt ja Sprecher und es gibt ja Synchronsprecher. Das sind ja dann auch nochmal 2 unterschiedliche Jobs sozusagen. Das machst du alles irgendwie.
Ja, ich war auch mal bei, also da gibt es auch alle Nase lang Castings, also du gehst dann hin, sprichst ein und dann entscheidet sich die Firma, zum Beispiel die Coca-Cola Company, wenn es dann irgendwie so ein neues Getränk gibt oder so, ob sie dann dich da hören oder halt nicht. Und da ist eigentlich
ständig synchron auch. Also du hast dann vielleicht irgendwie so einen kleinen chubby Jungen, der dann da so steht und irgendwie einer Frau was zuruft oder so und dann rufst du da mal kurz so zwei Sätze ins Mikrofon und dann gehst du wieder. Und wenn's gut läuft, dann nehmen sie dich dafür und wenn nicht, nicht. Aber auch da synchron, ja.
Du hast ja auch
Ich würde es aber gerne häufiger machen.
Ja. Du hast ja auch mitgesprochen bei unserem Batman-Hörspiel, das wir für Spotify gemacht haben. Da sprichst du sogar drei Rollen. Also das war ein sehr ergiebiger Besuch bei uns im Studio.
Ja, das fand ich auch sehr schön.
Das hat auch großen Spaß gemacht, weil man sie auch wirklich gar nicht erkennt, dass das immer die gleiche Person ist. Weil du, glaube ich, es gibt ja sozusagen eine Situation, in der du mit dir selber sprichst.
Ja, der Wärter und der
Genau, der Wärter und King Tut. Aber das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall auch eine tolle Arbeit.
Danke. Fand ich auch super bei euch.
Diese YouTube-Videos, die du machst, ne?
Ja.
Das ist ja schon, es gibt ja unterschiedliche Kategorien. Du machst manchmal, baust du komplette Songs nach. Mhm. Manchmal machst du in 10 Minuten einen Song, dann auch zu einem Oberthema, aber bastelst den sozusagen in 10 Minuten.
Genau.
Und dann gibt es auch sowas, wo du so Musik erklärst, beziehungsweise es gibt auch etwas, wo so Reaction-Videos, wo die ZuschauerInnen dir eigene Songs schicken können und du hörst sie dann an und sagst irgendwie, oh cool, und was du daran interessant findest oder was du daran irgendwie nicht so interessant findest oder was man besser machen könnte oder so.
Ja.
Also es ist schon, es ist leicht Mini-Playback-Showig, weil du keinen so richtig zerreißt.
Ja, nein, ich bin ja auch nicht dafür da, um dann so Gordon Ramsay-mäßig zu sagen, du bist ein
Idiot Sandwich.
sondern ich versuche dann schon konstruktiv zu sein und dann, ich glaube, in irgendeiner Folge, die entweder liegt die noch bei mir zur Abnahme oder ich habe nämlich jemanden, der für mich schneidet. oder die ist schon gesendet worden, wo ich gesagt habe, Leute, macht irgendwie mehr Hooklines, macht irgendwas rein. Weil am Ende, ne, da landen wir jetzt wieder bei dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. In dieser Funktion, in der ich mich eher so als Dozent, jetzt nicht Mentor oder so, aber doch irgendwie so als Unterstützer des kreativen Prozesses vielleicht unangemessenerweise sehe, dass ich dann sage, hier, versuch mal so und nicht sage, das ist schlecht oder so. Ja. Weil das kannst du sowieso nicht sagen, weil das geht nicht bei Kunst.
Ja.
Ich kann nur sagen, versuch mal das anders zu machen oder so, aber nicht so, dadurch wird es besser oder sowas.
Aber du machst ja, YouTube-Kanal machst du ja schon wirklich seit Ewigkeiten, aber es ist halt auch sehr aufwendig, es ist ja sehr zeitaufwendig, es ist auch sehr arbeitsintensiv, was du da machst. Manche Sachen sind gesponsert, dann gibt es sozusagen klaren Auftraggeber, aber vieles andere machst du ja einfach für den Kanal, für den Channel. Glaubst du, dass, nehmen wir jetzt mal an, dass jetzt die Synchronkarriere richtig losgeht oder du, keine Ahnung, irgendwas mit Musik beruflich irgendeine Filmmusik schreibst oder so, dass diese den Aufwand, den so ein YouTube-Kanal bedeutet, den kann man doch quasi nicht immer aufrechthalten, oder?
Ja, es kommt drauf an. Also ich habe ja jahrelang den Job einer 10-köpfigen Fernsehcrew gemacht. Also ich habe, also von Vorbereitung, weiß nicht, irgendwie so für mich selber, das Konzept habe ich jetzt so nie geschrieben, das war immer in meinem Kopf, aber den Song vorproduzieren, ich habe Kamera gemacht und Licht und manchmal hatte ich auch Hilfe von hier Steven von den Space Rocks oder von anderen Freunden, die Kamera machen. Dann hinterher das Editing, also Schnitt und weiß nicht, Ton, den ganzen Bums und dann natürlich auch noch die Social Media, die Social Media Abteilung, also auch das, die Bewerbung, die Distribution und den ganzen Rattenschwanz, das ist schon sehr anstrengend und zeitaufwendig. Aber wenn du dann, ja, sagen wir mal, genug verdienst, auch mit so Placements oder so, dann kannst du auch sagen, ich möchte jetzt jemanden einstellen, der für mich die Videos schneidet. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich habe viel mehr Zeit, mir neue Sachen auszudenken und habe auch viel mehr Zeit dafür, mich kreativ, also auf die kreativen Sachen einzuschießen.
Aber du musst die Person natürlich auch erwirtschaften sozusagen.
Ja, klar, das kommt dann dazu. Das muss man dann wissen und dann eben berücksichtigen. Ja, und dann war es halt auch schon. Aber ich habe jetzt, also über mich ist die dann sowieso nicht eingestellt, sondern über mein Management. Aber,
aber das, ich meine, das muss man,
ja, das
muss
Einzige,
man mitdenken,
was,
quasi.
Ja, genau, das Einzige, was ich dann machen muss, ist mir das dann angucken und dann sagen, ich möchte gerne das und das anders haben. Oder, ja geil, jetzt bauen wir ein Thumbnail. Los, Knecht.
Aber ist das, gibt dir das sozusagen die nötige Freiheit, um zu sagen, um auch zu sagen, ja, das werde ich einfach immer so mitlaufen lassen, weil das ja auch sozusagen einen Werbeeffekt hat für mich als Künstler und
ja,
so.
Ich habe ja zum Beispiel auch bei einer Neuauflage von einem, ich weiß nicht, ob ich das so nennen darf, weil das wird ja nicht so heißen, egal. Also Switch, es wird ja eine neue, habe ich auch mitgedreht. Und genau zwischen zwei Drehblöcken hatte ich dann kurz Zeit, mal nach Berlin zu fahren und da dann, ich glaube, 5 Videos vorzuproduzieren. Krass. Also in 4 Tagen habe ich 5 Videos dann vorproduziert und aufgenommen, die dann geschnitten worden sind. Und ich habe dann die entsprechend, also ich habe jetzt nicht jeden Tag gedreht, das geht auch gar nicht mit den Silikonmasken, da die Haut muss sich mindestens einen Tag erholen können von dem zugepappt sein. Ja. Und dann habe ich eben, wie gesagt, diese Videos produziert, habe die dann, die Schnittfassungen dann so abgenommen. Und so konnte ich dann auch über diesen Zeitraum, also wo ich nicht konnte, weil das, ne, wie du sagst, es kommt jetzt irgendwie die große Synchronkarriere oder es kommt jetzt die Konzerttour und jetzt geht's plötzlich los oder die Vorbereitung derer oder wie in dem Fall eben die große Fernsehproduktion. Und da habe ich dann was vorproduziert und das geht dann auch. Es geht nicht so lange. Irgendwann gehen auch die vorproduzierten Videos dann zur Neige und dann musst du dann wieder nachlegen. Theoretisch lassen sie sich aber relativ schnell produzieren. Ich bin aber jemand, der sich da viel Zeit für lässt. Und ich mag das auch, mir Zeit zu lassen, um das Bestmögliche zu liefern. Ich sage nämlich immer, wer mich bucht, bekommt Marti Fischer Qualität. Und die, und die ist gut.
Guter Slogan.
Also,
ja, guter Slogan.
Ja, und das ist auch, ich bin nicht mehr so bescheiden wie früher, wo ich dachte so, ja, nee, komm, das ist ja jetzt. Ich bin schon gut.
Ja, absolut.
Also kann man, wer das als Arroganz missversteht, der hat dann halt Pech gehabt.
Ja, das ist ja auch, das ist, glaube ich, auch
ich gehe jetzt nicht rum mit so einem Schild um den Hals, weißt du, so, ich bin der geilste Produzent oder der geilste Imitator oder sowas.
Aber
schon
Qualität.
So diese, also das für sich selbst anzuerkennen,
naja,
ist auch, glaube ich, nicht unwichtig.
Ja, glaube ich auch. Gerade wenn man sich so ein Berufsfeld erfindet, sozusagen.
Dann, ja, wo es halt auch so viele andere gibt, die was Ähnliches machen und wo man dann schon mal gehört hat, so, ah ja, okay. Es gibt natürlich Leute, die jetzt versierter, besser, schneller zum Ziel kommen vielleicht oder so, ne? Aber von der Qualität her, also ja, egal. Reiten will ich die ganze Zeit. Warum rede ich von mir, weißt du?
Absolut. Komm ich wieder auf dich.
Ja, beweihräuchern Sie mich.
Du hast ja eine Zeit lang auch, ich weiß nicht, ob du das so machst, aber immer so mit Gästen und einer Loopstation, so Loops gemacht als Videos. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, findest du auch, bei mir ist das in letzter Zeit aufgefallen, dass dieses Loopstation-Ding so Überhand genommen hat, dass so viele Leute mittlerweile sich irgendwo hinstellen mit einer Loopstation und irgendwie einmal bum, 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 bum machen und dann da irgendwie noch eine Gitarre drauf spielen und dann sagen so, ah, genial, also was ich hier mit der Loopstation anstelle, ist wirklich, das muss man erstmal machen und so. Ich finde, das ist so, die ist so diese Loopstation-Gag ist so ein bisschen durch.
Ja, schon irgendwie. Ich bin ja auch jetzt nicht so oft an der Loopstation mehr wie früher. Aber ich finde das immer noch spaßig, das zu machen. Und ich mache es auch hin und wieder nochmal.
Ja, es macht ja auch Spaß zu machen, aber es ist so, das haben so viele so für sich entdeckt als so ein, sie wollen damit irgendwie noch überraschen oder so. Oder irgendwie wollen das so als besonderes Tool. Und da finde ich irgendwie, wenn man es nicht so richtig kann, dann wird das schnell cringe.
Sehr, ja, ja. Wenn du so, es reicht ja nur, wenn du einmal irgendwie zu spät auf diesen Knopf drückst mit diesen Fußpedalen, ne, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, so ein bim 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 klick ding 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 ding. Und dann versuchst du es irgendwie noch so aufzufangen mit was anderem, was dann so rhythmisch dagegen geht, und das ist eine Vollkatastrophe. Das ist einfach nur ein Desaster.
Das ist gut, das wollte ich nicht irgendwie von dir wissen, ob das
ja, ich finde das auch manchmal so ein bisschen, also man muss es schon können, und da bewundere ich Marc Rebillet sehr für. Ja,
wie wir alle, natürlich.
Oh, meine Fresse, also der ist ja so on point und so schnell mit seinen, also was, ich weiß nicht, ob er das vorher probt, was er da macht, vielleicht
einmal oder so anderthalb Mal so, okay, ja, I got it. Und dann, und dann startet er direkt rein in irgendwie so ein so, gotta get up early in the morning. Gotta get the fuck up in the morning, you bitch. Dings. Bums. Aber er ist schon, also er denkt so weit voraus, es ist einfach überkrass. Und, ja, und dann kann er sich natürlich auch erlauben, so krasse Gäste zu haben wie Erykah Badu oder so. Ja. Oder ich weiß nicht, wer noch alles.
Aber der macht auch immer, ich finde, der hat auch, was der zum Beispiel ganz oft macht, ist so einen sehr speziellen, schmelzigen 80er R&B Soul Beat irgendwie.
Das stimmt, diese langsamen Dinger.
Genau. Da ist er in einem so einem Sound, den der so richtig perfektioniert hat, irgendwie, den er so richtig geil kann.
Der hat auch die Stimme dafür.
Ja.
Wenn der so hoch und powernd singt, ah, ist schon geile Klangfarbe.
Guter Schmelz, also
der,
auf jeden Fall.
Ja. Der Schmelzkäse Revier. er geht so knusprig auf im Ofen.
Der spielt ja jetzt demnächst auch wieder hier, ne? Das ist ja für die Leute, die den Namen jetzt vielleicht nicht anfangen können, die haben vielleicht diesen Edeka-Spot gesehen von einem Jahr oder so. Hat er so einen großen Edeka-Spot gemacht.
Mit dem langhaarigen Typ mit der Brille und dem Schnurrbart, der im Kimono da durch die Gänge tänzelt. Genau. I'm looking for the milch, for the Schmand. It's where the Milchprodukte are. I'll show you. Thank you. Sehr, sehr, sehr gut gemacht. Oder Beardy Man. Das ist ein englischer Beatboxer und Loopstation-Artist, der auch mit diesen Boss-Loopstations angefangen hat. Und dann hat er von Cork so Chaos-Pads heißen die.
Ja, und dann quasi so live so filtern kann mit dem Finger.
Genau, das sind so Touchpads, so XY parametrische, keine Ahnung. Und davon hat er jeweils, glaube ich, 4 Stück gehabt. Und dann noch, dann kamen Sachen dazu, der Chaosillator, auch von Kork, also so alle möglichen so DJ-Tools und Loopstations. Also da waren so teilweise so Bütek-Bauelemente von dem so ungefähr so groß wie dieser Tisch hier, voll mit seinen Dingern.
Ja.
Und irgendwann hat er dann mit der Firma Sugarbytes eine Software erstellt für sich, die er dann mit 5 iPads bedient und so einem MIDI-USB-Keyboard.
Ja.
Wo halt keine Sounds halt so von sich aus drin sind, so wie in den Loopstations, sondern er macht dann oder so. Und dann hat er da so ein, irgendwelche Filter. Dann
moduliert der das live sozusagen.
Genau, und Pitch-Shifter, also Tonhöhen, Veränderungssoftware, Weichware, wie der Fachmann, ja. Und macht er damit den kranksten Scheiß. Also wenn du mal irgendwo, der tritt, glaube ich, öfter mal im Gretchen auf oder so. Ja. Also früher oft im Gretchen aufgetreten. Ich habe einmal eine Show von dem da angeguckt, Alter, das zieht dir die Socken aus und schneidet dir noch die Fußnägel. Das ist so krank einfach, diese Show. Dann macht er das als Livestream und das ist so viel, was er mit seinen Händen da auf diesen iPads rumfährt und irgendwie so dann mit so einer wie so eine Drehbewegung, wo alle Finger auf der Fläche sich so wie so eine Zauberer, so eine Hexenmeisterbewegung.
Oder
da
so Iron Man, der hat das auch.
Ja,
immer
so eine Drehbewegung
mit der
Hand und alle Finger machen dann irgendwie so, ziehen dann so irgendwas in die Mitte des iPads und dann kommen da so die weirdesten Sounds raus und die geilsten Grooves und dann hat er natürlich auch die volle Kontrolle über sein Mundwerk. Der ist einfach, das ist so, was das angeht, was dieses Live-Beatboxen, A cappella, Looping, Dingsbums und die Stimme verfremden mäßig so. Ich würde gerne mal an seiner Software da stehen. Das ist so mein Held, was das angeht.
Da fand ich auch immer den wie heißt er, der Bandleader bei James Corden ist.
Reggie Watts.
Ja, Reggie Watts. Den
ja,
auch
der
geil.
Ist auch
der
geil. Ich bin gerade dabei, mir den so warm zu machen. Ja. Es gibt schon eine Connection und ich habe, der hat vor 5 Wochen oder so, hat Reggie Watts ein Video in seinem Insta-Feed gehabt, wo stand To Marty. Also für Marty.
Für
mich.
Dich? Wirklich?
Ja. Da hat er irgendwas gebeatboxt wie er das halt macht. Und er hat damit intendiert, dass ich das nehme und praktisch sein Gebeatboxe ausmale mit Instrumenten. Und ich habe es dann gemacht und habe dann das hochgeladen und geschrieben, to Reggie.
Ja.
Und er hat dann so kommentiert drunter, so nach dem, irgendwie so, you are the very best, irgendwie so, thank you for your love oder so, oh, oder, cool. Oder was, also da.
Voll geil.
Ja, das ist so, oh mein Gott, das ist Reggie Watts, was passiert denn hier gerade? Und dann meint er so, ich bin im Juni in Berlin, lass uns, let's hang, so.
Oh, wie cool.
Und ich so, ja, komm vorbei in mein kleines stinkendes Studio, wenn du dich traust. Ja, das, oh, und also so, wo ich so denke, so, ja, Musik oder einfach nur so eine universelle Art von Liebe ist einfach der Schlüssel. Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber der Gitarrist von Jamiroquai folgt mir auf Instagram.
Na, du hast doch so ein Insta-Video gemacht, wo du auch so einen Riff von ihm gejammt hast.
Ja, aber schon vorher.
Bevor so. Er dir gefolgt ist?
Nein. Er folgte mir schon vorher.
Ach so, ah, okay.
Ja. Oder Cory Wong von Wolfpack, ja. Mit dem ich befreundet bin seit 2018. Also das ist einfach so, Musik ist auch so ein, Musik ist vor allen Dingen der Schlüssel. Musik ist eine universelle Sprache, wer sie, man muss sie gar nicht sprechen können, man muss sie einfach nur zulassen.
Ja, glaube ich auch.
Das hat so eine, das ist noch stärker als Käsekuchen, mir fiel nichts anderes ein gerade.
Es gibt ja, hatte ich heute schon erwähnt, dieses Online-Format von Vanessa Mai, wo du zu Gast warst, wo ihr auf Laufbändern dann irgendwie ein Interview führt und so Spiele macht und so. Und da gab es dann so ein Spiel, wo du so schnell Fragen beantworten musstest. Und dann war eine Frage, hast du schon mal ein Instrument kaputt gemacht? Und dann hast du gesagt, ja, weil dir ist mal irgendwie ein Keyboard runtergefallen.
Ja.
Und dann war sie ganz entsetzt, dass du ja gesagt hast. Und dann hat Vanessa Mai gesagt, man macht keine Instrumente kaputt, das ist kein Rock'n'Roll. Und dann habe ich gedacht, hä?
Ja, was? Also ich erinnere mich an den Moment, aber auch gerade nicht mehr.
Ja, ja. Und das habe ich, dann hat sie auch gesagt, sie findet auch einen Mic-Drop scheiße, weil so ein Mikrofon geht auch schnell kaputt. Und ich habe gedacht, hä? Die hat ja überhaupt nicht verstanden, worum es im Rock'n'Roll geht. Also nee. Nicht, dass es im Rock'n'Roll geht, Instrumente kaputt zu machen.
Aber
die Momente, in denen das gemacht wurde bei The Who oder Nirvana oder sonst wem, hatten schon eine besondere rock'n'rollige Wucht und Energie und so.
Ja, natürlich. Also einerseits vielleicht so mal sich so in Ekstase gespielt haben, dass man dann irgendwie so oder in dieser Wut aufs System, dass man dann ja. Die Gitarre abschnallt und dann so einfach so scheiße, ich muss das irgendwie jetzt rauslassen. Das ist natürlich ein persönliches Problem auch, aber auf der anderen Seite ist es ein unglaublich starker Move.
Hast du schon mal eine Gitarre zerschlagen?
Nein, habe ich noch nie.
Das ist, ich habe das mal gemacht.
Ich weiß ja nicht, ob ich das jemals möchte. Es tut mir persönlich leid und weh.
Wir haben mal mit Fritten und Bier, ich hatte früher eine Band, die hieß Fritten und Bier, und da haben wir zum ersten Album so eine...
Ja, das sieht ja ähnlich, wa?
Naja, zum ersten Album so eine Promotour gemacht und sind nur in Fußgängerzonen aufgetreten, samstagnachmittags.
Ja.
Haben, glaube ich, 5 Fußgängerzonen gespielt oder so.
Geil.
Und da und wir waren nur zu zweit und es hat immer sehr trashig geklungen. Und dann habe ich mir vom Label bezahlen lassen, dass ich zu jedem Gig so eine einfache Konzertgitarre gekauft, die kosten 80 Mark oder so oder 80
ja, so
Euro
aus,
oder so.
So
also die ganz einfachen Modelle und habe auf denen dann immer die Konzerte gespielt und habe die immer am Schluss kaputtgeschlagen.
Okay, ja, das ist dann ein Konzept.
Ja, das hat irgendwie Bock gemacht. Macht auf jeden Fall Bock. Es ist was Besonderes.
Ja, nee, also ich habe, ich glaube, das habe ich nicht erzählt. Ich habe mal in der Schule habe ich in der Schulbig Band gespielt. Und weil da schon natürlich jemand am Klavier saß und auch der Bass wurde gespielt, nicht von einem Bassisten oder einer Bassistin, nein, es war eine Mitschülerin von mir, die an einem so einem Yamaha-Kinder-Keyboard stand und da drauf so die Nummer 043, so weißt du, also unten mit der linken Hand dann so gespielt hat oder wahlweise auch mit rechts und links, links und rechts. So, und dann habe ich dann Percussion gemacht und habe dann mal irgendwie so ein bisschen hier Bongos oder da mal so ein Tambourin und so.
Ja.
Und am Ende vom Auftritt habe ich dann so, weil mir so danach war, den am Boden liegenden Schellenring so weggetreten wollen, als wäre das wie so ein Curling-Schlinder-Block.
Ja.
Und der rutschte dann auch so zur hinteren Bühnenkante, ganz gemächlich. Und als er da ankam, zerbarst er in 1000 Teile. Und ich dachte, scheiße, was hab ich gemacht? Oh Gott, das war wirklich so Leichtbau, wie nur geht.
Ja.
Aber das war so halb mit Absicht. Also ich wollte natürlich nicht, dass das kaputt geht, ne? Aber ja. Das war eben absichtlich. Und dieses andere, da ist mir auf so einem Keyboard-Ständer, wo so 2 Keyboards drauf passen, oben eins, unten eins, was so eine große ja, weiß nicht, also so ein, wie sagt man das?
So ein X? Oder was meinst du jetzt?
Nee, es ist kein X, es sieht eher aus wie so ein großer Torpedo oder so. Und dann sind da drin die Ärmchen ganz, ganz dünn, die du dann da so einhakst in der Mitte, sind dann so da drin, die kann man da so reinstecken. Hat
in der Mitte mit so einer Mittelsäule oder was? So eine.
Nee, es, ach Mann, ey. Ist auch egal, also das ist halt so ein großer, riesiger. So ein großer, riesiger Holm, so 1,40 oder 1,50, nee, 1,40 groß oder ja. 1,30. Und dann machst du oben eine Klappe auf, da drin sind so Beinchen, die
Sprengköpfe.
Du. Sag mal.
Ja, diese Torpedo hat mich völlig irritiert.
Ja, vergiss doch die scheiß Torpedos.
Ja, wieso hast du das denn gesagt?
Oben, ja, weil die Form, ich wollte das beschreiben, wie das
aber
aussieht.
Aber
ja,
so ein Torpedo hat doch unten so Ding und dann wird das so rund. Sieht doch kein Keyboard-Channel auf der ganzen Welt aus.
Ja, nee, okay, also es ist. Es ist halt jedenfalls oben eine Klappe und da sind so die Ärmchen, wo du das dann drauf stellen kannst, drin. Die kannst du da rausziehen wie ein Schwert aus der Scheide und dann hakst du die so ein in so Spezialvorrichtungen und dann steht dann so auf so Beinchen so etwas schräg und dann gehen so hier so vorne, gehen so in so eine Art, wie so eine Art Dreieck, gehen die Beinchen vor und dann kannst du das da draufstellen. Und das war so leicht und so dumm gebaut, ja, dass während ich da so Jerry Lee Lewis mäßig drauf rumgehackt habe und den krassesten Rock'n'Roll gespielt habe, mit der linken Hand, so ich habe so ein Slide gemacht, so ein Glissando nach unten und hau mit der linken Hand da drauf und in dem Moment bricht dieses Ärmchen ab und das Keyboard haut mir voll auf den Fuß oder daneben und ich dachte schon so, wir müssen jetzt abbrechen, aber ich habe dann einfach oben weitergespielt, weil ich habe mich erinnert, ich habe ja da oben eins.
Und das ist dann auf der anderen Seite runtergefallen?
Nein, leider nicht, hätte ich was gesagt. Nein, zum Glück nicht. Da war der Sound schlechter, weil der Piano-Sound war bei dem Ding unten viel geiler, aber ich habe dann einfach das Konzert mit dem oben liegenden, mit den innenliegenden Organen zu Ende gespielt.
Da gibt es dieses schöne Video online von so einer Schülerband, die auf einer Bühne stehen und die spielen Weezer. Ich glaube, If You Want to Destroy My Sweater ist es. Sweater-Song. Okay. Und er spielt also auf dem Keyboard so ding, ding, ding. Und dann haut er so drauf, dann fällt plötzlich das ganze Keyboard runter. Und dann hören alle auf und gucken ihn einfach so an.
Das Schöne ist ja, in dem Moment, wo er anfangen will zu singen, raus. Ja.
Und alle gucken einfach
if
nur.
You und jeder, alle hören auf. Das ist das Allerschönste. Ja. Und keiner weiß was. Ja, und jetzt? Ja. Dieses große und jetzt, was bei jedem auf der Stirn steht.
Aber auch das herrlich. Publikum komplett still, einfach so passiert gar nichts.
Gehört das dazu? Ja, weiß das nicht. Ist,
da muss ich auf jeden Fall dran denken.
Das war ungefähr so, bloß dass wir weitergemacht haben.
Wie sehr ärgerst du dich, dass auf Wikipedia dieses Hutbild von dir bei deinem Wikipedia-Eintrag.
Was soll das denn heißen?
Ach, findest du das cool?
Ja, irgendwie schon. Das hat so ein bisschen.
Also ein Webvideopreis, glaube ich.
Ja, ich habe mich ja extra so angezogen. Also
du wolltest ein bisschen elegant für den Preisabend
ja, keine Ahnung. Ich habe gedacht so, okay, ich bin irgendwie, ich habe da Bock drauf.
Aber du hast ja an dem Abend nicht gewusst, dass das dann für immer dein Bild in deinem Wikipedia-Eintrag sein würde.
Das habe ich nicht gewusst, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Ich habe mich ja bewusst für dieses Outfit entschieden.
Fühlst du dich als so ein Huttyp? Siehst du dich als so ein Huttyp?
Man sagt mir, dass ich kein Hutgesicht habe. Das war mir an dem Abend scheißegal. Ich hatte Bock auf diese Kombo mit dem Anzug. Also den Anzug, ich wollte eh im Anzug kommen und dann habe ich aber so, ich glaube, zu der Zeit war ich sowieso in Köln und dann bin ich in der Ehrenstraße, wo dieser Stetson-Hutladen ist.
Kann gut sein, ne?
Oder Mittelstraße oder sowas.
Ja, da auf jeden Fall die Ecke
um. Ja, genau. Und dann bin ich da rein und habe mir dann diesen Hut mit der blauen Krempe geholt. Und dann hatte ich ihn.
Hast du den noch?
Natürlich habe ich den noch.
Siehst du ihn manchmal an, wenn du zu Hause irgendwie.
Ja, wenn ich mich besonders.
wenn du einen Country-Song aufnimmst.
Ja, nee, eher wenn ich so Humphrey Bogart-mäßig so die Vibes bekomme. Dann.
Aber sieht ein bisschen mehr aus wie so ein Hut von so einem Ölmagnat.
Wirklich?
So J.R. Ewing, so ein J.R. Ewing-Hut. Ja.
Na, der müsste doch dann so diese ausgestellte. Nee, warte mal, das ist die Krempe außenrum, ne?
Genau.
Dieses, was ich meinte, als ich gesagt habe, blaue Krempe, meinte ich, das Band war blau.
Ah ja.
Ja, ne, dieses
Hutband. Ich hatte auch mal so einen Stetson, weil ich von Stetson mal, die als die in Deutschland Fuß fassen wollten, hat mich die Agentur mal.
Was witzig ist, weil sie ja Hüte machen.
Naja, absolut. Als sie Hut fassen wollte. Und dann haben sie mir einen Hut geschickt, auch für eine Veranstaltung, den habe ich dann angezogen. Ja. Und die haben gesagt, das ist ein Original-Rodeo-Hut.
Ja, sowas ist doch J.R. Ewing eigentlich.
Das ist ja cool, so interessant. Mhm. Und dann habe ich den bekommen und der ist aber, die sind aus so einer Art Plastik, weil die ja gerade beim Rodeo müssen die ja super, also die müssen Dreck abkönnen, die müssen hinfallen können, ja, die dürfen nicht knautschen, die müssen super stabil sein. Und deswegen hatte ich dann plötzlich so einen Plastikhut. Das hat mir auch anders vorgestellt.
Und dafür habe ich jetzt 300 Euro bezahlt? Ach nee, Quatsch, die haben den
ja umsonst.
Also ja gut.
Aber andere zahlen für, glaube ich, 300 Euro. Und das war sehr verwirrend. Mhm. Deswegen, da habe ich dann meine Hutkarriere auch ad acta gelegt. Ich habe mir irgendwann nochmal, ich habe meinen Zeiten gedacht, das Hut auch was für mich wäre. Ich habe mir dann einen Hut gekauft irgendwo in Italien und so ein, diese Urlaubskäufe, wo man im Urlaub denkt, ah, ich habe einen neuen Stil für mich entdeckt und dann ist man wieder zu Hause und denkt, nee, habe ich doch nicht entdeckt.
Ja, ich habe mir sogar im letzten Oktober in München irgendwo
eine Lederhosen.
Nein, das nicht. Aber es war auch ein Hut, aber ich weiß nicht mehr von welcher Marke. Ich weiß nur, dass der so aus so einem beigen, irgendwie so einem Stoffmaterial ist und sich auch so ein bisschen knautschen lässt und dann auch, also der ist so eher so von der Haptik eher so Anglerhutmäßig.
Naja.
Aber hat trotzdem irgendwie so eine Stehkraft.
Ja.
Und der hat so einen roten Pin an der Seite irgendwie. Ja. Wie gesagt, Marke gerade entfallen und dann swipe ich so durch. Quatsch, ich war dann bei Tommy Krabbeis in Otterfing. Zur Aufnahme vom Pummel-Einhorn-Hörspiel, da spreche ich ja auch mit, den Keks Norbert und so ein Ninja-Affen-Typen und noch irgendwas, so ein Otter, der so Yoda-mäßig die Sätze verdreht. Und beim Mittagessen gucke ich so beiläufig, so rede so mit Tommy, gucke ihn so an und er trägt den Hut. Und ich dachte so, jetzt kann ich ihn nie wieder aufsetzen.
Den gleichen Hut, den du dir gerade gekauft hast,
hat er dann an. Den exakt gleichen Hut. Auf Tommy Krabbeis Kopf, also Tommy Krabbeis in allen Ehren, ich liebe den Mann, aber ich kann jetzt diesen Hut, den ich gekauft habe, nicht mehr tragen.
Von dem hast du auch eine Gitarre übernommen.
Ja, das stimmt.
Vox
Starstream.
Die sozusagen Gitarrensounds simuliert. Und was ich so, also das ist natürlich ein sehr beeindruckendes Gerät. Du hast es ja mal vorgeführt im Video, was man damit irgendwie alles für Sounds machen kann und so.
Ja, stimmt.
Aber was ich an diesen Geräten immer so ist, auch an so E-Geigen und E-Celli und E-Bass, E-Kontrabass und so, immer so unangenehm finde, sind diese korpuslosen Formen. Die brauchen ja keinen Korpus mehr, weil die keinen Resonanzraum brauchen, weil die halt alle digital sind. Mhm. Aber dadurch kriegen die dann so, gibt es diesen nachgeformten Korpus, aber mit so Luft dazwischen.
Achso, du findest das einfach optisch nicht so ansprechend.
Genau.
Achso, ja.
Man könnte das ja auch in einen normalen Korpus bauen, was da drin ist.
Man könnte das auch machen. Ist natürlich, weißt du, so die Frage, ob es dann dadurch durch diesen hohlen Korpus irgendwelche klanglichen Unterschiede gibt, ob man das dann mit einbauen kann oder sowas, weil ich glaube.
Ja, aber gerade
gut, nee, Quatsch, du könntest es ja auch massiv machen.
Ja, eben, gerade die du da hast, könnte ja massiv sein.
Ja, was weiß ich.
Ich hab's mir ja nicht ausgedacht. Ich wollte mit dir einfach mal über die Schönheit von Instrumenten sprechen. Also,
ja, ich finde ja die Telecaster finde ich schöner als die Stratocaster.
Finde ich auch. Ich finde, die klingt auch schön. Ich habe immer lieber Tele gespielt als Strat.
Ja, Tele hat einfach, ich weiß nicht, obwohl sie nicht so ergonomisch geformt ist wie die Strat, ne? Die hat ja dann diese abgerundeten Ecken und so.
Genau.
Weiß ich nicht, was es ist. Dafür gefällt mir der Kopf immer nicht so.
Ah, verstehe.
Der ist so wie ein Strat-Kopf, nur verkümmert bei der Tele. So nicht regelmäßig gegossen, oder was? Ich weiß auch nicht.
Was ist mit so einer Les Paul? Ist auch geil.
Ja, auch geil. Es hat mich aber nie dahin gezogen zu Gibson, ich weiß nicht.
Ja. Bist du sehr markentreu?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe ja noch so einen ganz geilen Bass von Hutchins. Das ist eine, ich glaube, irgendwo in Westdeutschland so eine Vintage-Gitarren- und Bass-Manufaktur.
Manufaktur.
Ich liebe dieses Wort. und die machen so, die waren 2017 auf der Musikmesse, als ich für die Messe, im Auftrag der Messe, wie die Blues Brothers, wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs, ich war im Auftrag der Messe unterwegs. Dann kam an einen Stand, der so diese Vintage-Gitarren und Bässe hatte und dachte so, den da will ich. Der war so lila oder so violett und hat eigentlich mehr violett und hat so gesparkelt.
Ja.
Und er heißt Pink Unicorn Sparkle. Was zumindest die Lackierung, wie das Gerät, wie das Modell heißt, weiß ich nicht mehr. Hatte aber so ein Telebody und einen Strat-Kopf in groß.
Ja.
Und ich glaube, Longscale-mäßig. Und so ein Palisander-Griffbrett. Das ist ja das, wenn das so dunkles Holz ist. Und das ist schweineschwer, das Teil. Also im Gegensatz,
erstmal genial.
Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Tele. Ich weiß nicht, was für ein Holz die da benutzen.
Ja.
Aber der Gewichtsunterschied ist so krass. Also ich habe ja, wir sehen nicht im Vergleich zu, meine Tele kann man nicht damit vergleichen. Ich habe eine Thinline,
ja.
Die ist ja hohl. Ja. Und da ist der Kopf schwerer als der Body. Die macht immer so, die haut immer dann ab, wenn ich sie loslasse. Aber ich habe da, also alles, was cool klingt, das sammle ich, wenn es nicht zu teuer ist.
Ja. Man kann schon sehr viel Geld loswerden bei so einem
ja,
Scheiß und
total.
So.
Total. Alleine, wenn das du dir überlegst, ist diese Road-Worn, also diese bisschen abgenutzt und benutzten aussehenden Bässe und Gitarren, ja. Teilweise bis zu 5000 Euro kosten.
Hast du eigentlich ein Drumkit? Hast du ein Schlagzeug?
Nee.
Und auch nicht so
passt ein nicht rein in mein Studio.
Und so ein E-Drum-Kit?
Ja, hatte ich mal, aber das ist mir auch dann, ich kann es auch nicht so richtig, da spiele ich das lieber auf meinem Keyboard schön mit den Samples auf meinem Rechner und dann ist gut, dann hat sich das. Dann mache ich das so ein bisschen so, humanize ich das oder quantisiere das, je nachdem. Ja.
Lieber Marti, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du heute hier gewesen bist. Ich fand, das war ein ganz wundervoller Nerd-Talk.
Warum denn so abrupt wieder?
Nerd-Talk zwischen uns. Ich habe gedacht, dass wir zum Schluss vielleicht noch ein bisschen jammen, aber ich weiß gar nicht, wie jammt man. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie man jammt. Ich bin völlig raus. Also ich hatte eine Band und ich vermisse es so sehr, eine Band zu haben, aber ich weiß nicht mehr, wo soll man da jetzt anfangen?
Wo soll man anfangen? Was?
Willst du dir ein Instrument aussuchen?
Ich nehme die Gitarre am besten, mit der komme ich am besten klar. Gibst du die mal rüber? Oh, die sieht aber schön aus. Hilfe! Oh Gott, es ist auch so viel Platz hier hinten.
Ja, sehr weit, so. Sehr weit.
Auch was, wo man viel Geld ausgeben kann, sind die Gitarrenstraps. Den hier finde ich sehr, sehr schön.
Den fand ich auch schön. Ich habe hier drüben ist ein Instrumentenladen, der hauptsächlich akustische Instrumente verkauft. Und da gibt es ganz schöne Sachen. Also was muss ich denn für eine Stimmung hier nehmen?
Das, ja, sag
D wahrscheinlich.
Sag du es mir.
Ich nehme
eine
D.
Stimmst.
Ich weiß gar nicht, was ich hier noch für Flöten habe.
Ich passe mich doch dir an.
Ich muss gucken, was ich hier noch für Flöten habe. Nimm mal eine D.
Ja,
ist
mach das.
Ist das hier D?
Wenn ich jetzt leise hört, ist nicht da, dass ich das Mikrofon auf die Gitarre gerichtet habe.
Ich spiele Tinwhistle, ich kann das gar nicht. Aber ich hab Blockflöte früher sehr ausführlich gespielt. Jetzt kann ich wieder. Ich steig noch kurz schnell damit ein, warte.
Ja.
War das schön. Das hat richtig Spaß gemacht, dieser Jam. Ich könnte jetzt stundenlang mit dir weiter jammen. Toll.
Ja, diese Tompette. Ja, ich auch. Also du weißt ja, das ist ja diese... Das ist ja das Tompetti-Erfolgsgeheimnis. Einfach so Schrabel, Dabel, Diebel, Dabel, so, alles klar.
Ja, anders kann ich kann zum Beispiel gar nicht anders Gitarre spielen. Ich habe das ja mit Peter Burschs Gitarrenschule gelernt.
Ah, der berühmte Peter Bursch.
Ja, der berühmte Peter Bursch. Und ich habe ab Barré-Griffe aufgehört, weil es mich mega genervt hat.
Ja.
Und deswegen kann ich, glaube ich, 6 Akkorde.
Faule Sau,
und nochmal 8 selbst ausgedachte Akkorde. Weil auf der Ukulele ist es anders, da bin ich ganz gut.
Das stimmt.
Was mich da mega nervt, ist das E, weil ich über 4 Bünde greifen muss.
Ja, das nervt total. Alles klar, Dankeschön. Okay. Danke, dass ich hier mal euch zulabern durfte. Da draußen an den Empfängnisgeräten und auch hier euch beide. Darf man das sagen, dass ihr hier zu zweit sitzt?
Alles absolut. Klar. Deswegen, also gut, das Anspruch. Vielen Dank an Paula, die war nämlich heute unsere Producerin. Vielen Dank, lieber Martin, dass du hier gewesen bist. Ich hoffe, wir wiederholen das bald mal.
Sehr gerne.
Und dann stelle ich dir hier die E-Gitarre hin. Oder
wenn ich
habe auch einen DX7 hier.
Nein.
Ja, aber ich muss den irgendwie neu löten, der ist irgendwie kaputt gegangen.
Ach, ja, die sind alle kaputt, die DX7.
Ja, ich habe mein Original DX7 geschenkt
bekommen.
Das gibt's
nicht. So, und ich wollte noch eben sagen, fühl dich auch ganz herzlich eingeladen, wenn es eventuell bald wieder die Wiederbelebung von Lauwarmduscher gibt.
Ja,
dann kommst du mal zu Steven und mir.
Ja, natürlich, jederzeit. Sag Bescheid, ich bin da.
Klasse.
Sehr gut. Liebe ZuhörerInnen, bis zum nächsten Mal hier bei der Nils Buckelberg Erfahrung. Macht's gut, ich freue mich auf euch. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Die Nils-Buckelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg. Die Nils-Buckelberg-Erfahrung.